Wir wollen sprechen über den europäischen Topfußball bei den Männern. Wir sprechen heute über Spanien, England, Italien und über die Eredivisie, also die Niederlande. Jetzt hier mit Daniel Zander, Christian Barnhardt, Nils Kern und Uli Hebel kommt auch noch mit dazu. Was für ein Setup, los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
La palla respinta, il capitano della gara!
Allora il portoghese con piena derecha, golpea di Cristiano, che golazo! Gol!
Der Blick auf andere Ligen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Tag später als geplant, also ich hoffe zumindest, dass ich das hier einen Tag später als geplant veröffentlicht habe. Wir wissen es alle noch nicht, es muss ein bisschen improvisiert werden aktuell beim Rasenfunk. Ich entschuldige mich dafür und wir machen es wett, indem wir jetzt lieber gleich in ein Thema reinstarten, bevor wir hier die Aufnahme wieder unterbrechen müssen. Nils, wenn du magst, dann leg du doch mal los. Was hast du uns aus Spanien mitgebracht und schön, dass du hier bist.
Ja, danke, finde ich auch. Ich finde es auch immer schön, dass mittlerweile zwei Real Madrid-Legenden im Intro zu hören sind. Kilian, ja, ich habe einen besonderen Club mitgebracht, bei dem steht vorm Stadion Unique in the World dran. Bei dem ist auch, merkt man auch, dass das einiges einzigartig ist, auch wie sie in der Liga spielen. Das ist mit Blick auf die Tabelle der mittlerweile souveräne Tabellenvierter, der Athletic Club. Kennen ja viele die Geschichte, ne? Es werden nur Nachwuchsspieler aus der Gegend, dem Baskenland eingesetzt und so weiter. Das haben sie schon immer. Sie sind La Liga Gründungs Mitglied Liga Dino, so gesehen, schreiben da schon eine einzigartige Geschichte, aber mittlerweile ist das auch sportlich auf einem sehr hohen Niveau und sie sind da absolut auf Champions League Kurs, haben jetzt die letzten inklusive Europa League 6 Spiele gewonnen, sind seit 12 Spielen ungeschlagen, das sind schon mal okay Zahlen und trotzdem für einen eigentlich Club, der jetzt nicht unbedingt ne, die ganz großen Rasenfunk-Intro-Spieler mit dabei hat, ne, von Real wurde letztens auch geschlagen, 2-1 auch ordentlich verdient gewonnen eigentlich, ist das bemerkenswert. Sie spielen ein herausragendes Pressing in La Liga, womit auch Real Madrid Probleme hatte. Vielleicht auch bei der FC Barcelona, da kommt es in der Supercopa am 8. Januar zum Halbfinalduell. Ja, und man merkt einfach, dass da ja, einfach weiter was zusammenwächst. Ernesto Valverde, Ex-Barca-Trainer, ist jetzt zum dritten Mal beim Athletic Club als Trainer dabei, 2022 gekommen. Danach hatten sie jetzt in diesem Jahr die Copa del Rey gewonnen, das erste Mal nach 40 Jahren. Also da merkt man, da wächst weiter was zusammen. Sie haben endlich auch ein bisschen das Thema Aritz Aduriz, war ja lange der große Mittelstürmer, legendär. Da haben sie jetzt seit ein, zwei Jahren Gorka Guduceta, der funktioniert auch. Und mittlerweile einfach auch, kann man sagen, dass Athletic nicht mehr nur ausbildet und gute Nachwuchsspieler hat, die auch mal es in die Nationalmannschaft schaffen, unter anderem Unai Simon, Nico Williams, sondern sie können sie nicht nur ausbilden, sondern auch halten die Talente und da ist es auf jeden Fall erwähnenswert, dass dort die Arbeit immer mehr Früchte trägt. In der Europa League sind sie auch ganz oben mit dabei, von dem her ist das unique in the world und unique in La Liga irgendwie.
Aber wirklich, du hast jetzt im Grunde von schon fast alles gesagt, so fühlt es sich an. Aber wenn ich mir die Tabelle angucke, und die haben ja nicht alle Hörerinnen und Hörer vor Augen, dann haben wir Barca vorne 38 Punkte, Real dahinter mit 36 Punkte, Atletico Madrid mit 35 und dann kommt eben Athletic Bilbao mit 32 und dann gibt's ein Gap. 6 Punkte sind es dann schon auf Villarreal. Ist das eine Momentaufnahme oder würdest du sagen, vielleicht ist es wirklich so, dass das quasi gerade die Top 4 sind, die in einer in Anführungszeichen eigenen Liga spielen?
Kann man an sich schon sagen, jetzt ist bei Villarreal speziell durch die Flutkatastrophe um Valencia noch ein Spiel weniger, also ein bisschen die Tabelle verzerrt, aber es gibt schon Teams, wo man sagen kann, die sind sehr launisch, defensiv anfällig, da gehört auch ein Villarreal dazu, die immer mal wieder für einen Patzer gut sind und die letzten Jahre waren es ja eigentlich immer die Top 3, die da vorne waren, auch mal Sevilla, letztes Jahr noch Girona und da wirkt aktuell Athletic so konstant und wie gesagt, schon die letzten Jahre unter Valverde haben sich da so hin entwickelt, dass man sagen kann, da entsteht was und irgendwie, wenn es mal einen Rückschlag gibt, wird nicht gleich alles über den Haufen geworfen. Mittlerweile ist es auch nicht nur so, dass sie allen 10, 11, 12 gute Basken haben, sondern auch auf der Bank kann mal ein Berenguer reinkommen. Sie haben sich aus Braga Alvaro Giallo geholt, der auch baskische Wurzeln hatte. Also mittlerweile ist der Kader dann auch breit genug, um dann auch diese berühmte Doppelbelastung auszuhalten. Euan Sunset spielt bisher eine überragende Saison. Es gehört zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern aller Ligen überhaupt. Und von dem her ist das keine Momentaufnahme, glaube ich. Ich hatte sie auch auf Platz 4 getippt, aber war auch ein bisschen obvious, wie gesagt, Villarreal sehr defensiv anfällig, Real Sociedad auch extrem schwankend und Betis ist auch irgendwo der Zyklus vorbei, aber Athletik einfach lobenswert oder auch mal wieder so ein typisches Beispiel für langfristige Arbeit. So Christian hatte ja schon oft gesagt, Atalanta hervorgehoben, aber auch in Deutschland sieht man ja Teams wie Heidenheim, Elversberg, wo auch mal an Trainern festgehalten wird und irgendwie ein langfristiges Team aufgebaut wird. Und da Athletik ist da einfach eine schöne Geschichte mal wieder.
Ja, und dann erfüllen sie halt auch das alte Klischee von baskischen Vereinen, hätte ich fast schon gesagt, nämlich die Heimstärke. Stärkstes Team gemeinsam mit Real, 21 der Punkte hat man zu Hause geholt und so hat man ja auch unter anderem gegen Real gewonnen. Also das war wieder so ein klassisches Athletikspiel, oder?
Ja, im San Mamés. Ist schön anzuschauen. Ich hatte auch einen Redakteur vor Ort, das ist schon beeindruckend da, aber es tut auch immer weh als Gegner. Und das mittlerweile nicht nur in K.O.-Spielen, da ist Real Madrid, Barca sind da öfter mal ausgeschieden im San Mamés, jetzt mittlerweile auch in der Liga. Real hatte davor schon auch mal irgendwie eine 9-Spiele-Ungeschlagen-Serie gegen Athletic Club, aber jetzt waren sie mal dran, jetzt können sie auch endlich ihre Chancen, sind effektiver geworden. Auch da hat man die letzten Jahre noch gemerkt, Nico Williams vor dem Tor noch eine gewisse Streuung. Auch das ist jetzt zielstrebiger, genauer geworden. Also sie wachsen weiter zusammen und sind da jetzt auf Champions League Kurs, absolut.
Weil du gerade Nico Williams erwähnt hast und über den haben wir ja spätestens bei der EM, ist der jedem aufgefallen und jeder. Gibt es denn einen Spieler, wo du sagst, der ist jetzt noch nur La Liga-ExpertInnen bekannt und der wird aber richtig durchstarten?
Ja, würde ich jetzt nochmal, glaube ich, euren Sunset erwähnen, so Spielmacher, zentrales Mittelfeld, auch sehr torgefährlich, auch großer Arbeiter, gute Laufstärke, der könnte jetzt bestimmt auch mal dann mit der Nationalmannschaft berufen werden. Nico ist klar. Wie gesagt, auch Gorka Kuduseta mag ich, den Mittelstürmer, auch wenn der jetzt nicht unbedingt das Weltklasse-Niveau hat, aber passt gut in dieses Team. Aber Ojan Sunset da als Zehner ist ein guter Name.
Hat er schon in der Nationalmannschaft gespielt? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
War ich meine noch nicht, nee.
Er war jetzt in der Qualifikation mal mit dabei. Das war... Ja, ja, genau, stimmt, der war da nominiert, hatte sogar ein Tor gemacht. Richtig, jetzt erinnere ich mich wieder, aber nur mit Gedächtnisstütze hier. Okay, euren Sunset, wir merken uns diesen Namen und wir verbieten uns jetzt schon, also ich mir, alle Sonnenuntergangswortspiele, die man damit machen könnte, in völliger Unkenntnis der Orthographie seines Namens, aber das ist was anderes. Die Sonne geht auf, denn Uli Hebel ist jetzt hier mit, hallo Uli, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Ich habe schon gedacht, wann kommt's denn endlich?
Naja, so muss es ja sein. Also schön, dass du da bist, aber du musst dich noch ein bisschen gedulden. Wir gehen jetzt erst noch die Reihenfolge weiter durch. Ich würde sagen, Daniel, wenn du magst, kannst du uns mal dein Hauptthema aus der Eredivisie mitbringen. Was ist denn da besonders wichtig zu wissen aktuell?
Ja, morgen in die Runde. Es ist bei mir ein vereinsübergreifendes Thema heute, ein ligaübergreifendes Thema von der Eredivisie, was auch sehr diskutabel ist, nämlich Glücksspiel und Wettanbieter. Es gab eine Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten, die ich persönlich eigentlich befürworte. Die Kannspielautorität, das ist quasi eine Behörde, eine staatliche, hat die Werbe stärker reguliert. Das heißt, Online-Wettanbieter und Online-Casinos dürfen ab der kommenden Saison, ab Juli 25, nicht mehr im Sportsponsoring tätig sein. Also keine Stadionnamen mehr vermarkten, nicht auf dem Trikot sein, Bandenwerbung wird eingeschränkt. Es wird quasi wirklich sehr stark, strikt reguliert. Und genau, wie gesagt, ich finde es persönlich nicht schlecht. Den Verein allerdings wird natürlich die Hände ein bisschen schwitzig, weil es ist, wenn man mal schaut, wer alles in der ersten und auch zweiten Liga in der Eredivisie mit diesem Sponsoring arbeitet, merkt man dann schon, es gibt kaum einen Verein, der es nicht tut. Und gerade es ist von Ajax über kleinere Vereine zu Preda komplett durchgesponsert in diesem Bereich leider. Und auch in der zweiten Liga, da sieht man zum Beispiel als den SC Telstar, das ist ein kleinerer Verein aus Nordholland. Da ist es so, der Stadionname hat einen Online-Casino-Namen, der Hauptsponsor ist ein Online-Casino. Und es gab auch mal, bevor sie den bekommen haben, 23, haben sie quasi so eine Ausschreibung gestartet, wir suchen einen Hauptsponsor. Und da war die Zahl 300.000 Euro drinne zu lesen. Und das ist natürlich für so einen kleinen Verein aus der zweiten niederländischen Liga ein stolzer Betrag. Und es wird eine sehr spannende Umstrukturierung werden, auf finanzieller Sicht bei vielen Vereinen aus den ersten beiden Ligen, wo man gespannt sein darf, was dort als Ausgleichssponsoring passieren wird. Und das war aber eine Situation, die war jetzt schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten geschlossen worden. Das ist bekannt, die Sachen laufen aus, dürfen nicht verlängert werden. Und jetzt vor 3 Tagen kam aber dann die Nachricht, die für sehr viele Diskussionen immer gesorgt hat. Denn in der kommenden Saison, haben wir ja gesagt, dieses Sponsoring wird eingestellt, vom Staat reguliert. Aber die Eredivisie bekommt einen neuen Sponsornamen. Und so wie ich es schon abonniere, ist das eine Lotterie. Ja, natürlich. Das wird noch viel lustiger, in Anführungszeichen, wenn man dann sagt, Lotterie ist staatlich, die diesen Namen verleiht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Staat, der Online-Casinos und Online-Wettanbieter regulieren möchte stärker und dieses Werbeverbot im Sportbereich einführt. Und auf der anderen Seite haben wir dann die staatliche Lotterie, die dann Namensgeber bis, ich glaube, 28, 29 der Liga wird und alle Partien werden dann unter diesem Label geführt werden. Und das ist natürlich etwas, was sehr diskutabel ist. Diese Behörde hat es begründet damit, dass die Lotterie ja erstens keine reine Online-Lotterie sei, so wie die Online-Casinos. Und sie haben es damit begründet, dass es ja auch eine, es heißt in den Niederlanden, Rote Doel-Lotterie ist. Die spendet also angeblich 40% dieser, des Umsatzes an gute Zwecke. Das reicht dann als Legitimation für diese Ausnahme. Auf der anderen Seite sage ich halt trotzdem, es ist trotzdem auch Glücksspiel. Und wenn man sich das Ziel nimmt, 40% an gute Zwecke zu spenden. Auf der anderen Seite, jetzt hat man aber Millionen für Sponsoring. Das kann man natürlich auch sehr kritisch hinterfragen. Und dazu kommt noch, es gibt Gerüchte, das ist jetzt nicht bestätigt, aber es gibt Gerüchte, dass eben auch andere Angebote auf den Tisch lagen für die Liga von anderen Branchen, die weit weniger behaftet sind. Und die wurden sich wohl nicht mal angehört. Also, das ist für alle Fußball-Traditionalistinnen mehr auf mehreren Ebenen eigentlich eine schlechte Nachricht. An sich haben wir jetzt diesen Sponsornamen drinne. Das ist ja nichts Neues, wenn man nach Frankreich guckt mit der Liga Catbon, das ist ja, die hat ja auch einen Sponsornamen von der Fastfood-Kette, glaube ich. Und auf der anderen Seite hat man dazu noch diesen Wettanbieter, was natürlich auch nochmal ein Schlag in die Magengegend letztendlich ist. Und ja, damit müssen wir jetzt aber leben. Das wird nicht mehr zu ändern sein, vermutlich.
Daniel, ich habe Fragen.
Ja, das verstehe ich.
Ich werde mich jetzt selbst einschränken müssen. Also, vorne angefangen. Die staatliche Behörde verbietet das. Was war die Begründung?
Die Begründung war, dass die Online-Casinos und Online-Wettanbieter mit Bezug auf Online ein zu hohes Risiko sind. Ja, und die Argumente, die wir eigentlich auch kennen, wurden angeführt. Es ist einfach ein Risikospiel und sie wollen es regulieren, damit weniger Leute in Suchtmuster fallen.
Okay, also Risiko quasi in Suchtgefahr zu landen.
Genau,
okay.
Genau.
Und dann haben wir ja, das haben wir ja in allen Ländern, das haben wir auch in Deutschland. In Deutschland kann man sich ja auch die Frage stellen, warum gibt es so viele Sportwettanbieter und so weiter und so fort und warum werden die nicht noch härter reguliert? Glücksspielstaatsvertrag 1-3 und so weiter und so fort. Ja. Das Tribünengespräch dafür bereite ich schon seit ein paar Jahren vor und komme aber nicht dazu. Und auch da hat man das Paradoxon, dass eben auf der einen Seite die Staaten selbst Lotterien betreiben und auch das ganze Geschäft in den Weißbereich ziehen wollen, also eben nicht im Graubereich, wo es im illegal versickert, mögliche Steuereinnahmen, sondern du willst die Steuereinnahmen haben und sie betreiben eben zum Teil eigene Lotterien und auf der anderen Seite müssen sie aber ihre Bevölkerung schützen vor Sucht und wenn man sich da die Zahlen anguckt, muss man sagen, das passiert nicht gut genug und dementsprechend ist dann wahrscheinlich da unterreguliert. Glaubst du denn, dass das jetzt das Ganze ins Wanken bringen könnte? Denn die niederländische Politik und die staatlichen Behörden, die das entschieden haben, die agieren ja in einem europäischen Rahmen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, also das allererste, was ich jetzt als Sportwettanbieter machen würde, da nehme ich jetzt mal wirklich die Rolle des Advocatus Diaboli ein, wäre dagegen zu klagen und zu sagen, das ist ein diskriminierendes Agieren der niederländischen Behörden und das dann auf EU-Ebene einzufordern. Meinst du, das wird das nächste sein oder weiß man schon, was da jetzt passieren kann? Es könnte doch alles ins Wanken bringen.
Also diese Grundsatzentscheidung, dass die Online-Casinos und Online-Wettanbieter stärker reguliert werden und ab 25 nicht mehr in der Liga werben dürfen, das gibt es schon länger, diese Entscheidung, seit einigen Monaten, glaube ich. Und da hat man jetzt zumindest stand jetzt noch nichts gehört von irgendwelchen Klagen diesseits. Deswegen, das kann natürlich nicht auszuschließen sein. Wäre zumindest der logische Schritt von den Wettanbietern letztendlich. Aber gehört ist da noch nichts. Und das niederländische Recht ist da auch sehr differenziert. Also ich habe ja mal die ganzen auf der Behördenseite, es ist sehr, wie ich finde, übersichtlich strukturiert und aufgebaut. Da gibt es sehr, sehr viele Fallstricke und sehr, sehr viele Details letztendlich. Deswegen, ich vermute, dass das sowieso schon auch teils in Kooperation mit diesen Glücksspielanbietern passiert ist und da auch schon quasi lobbyistisch sehr viel ausgehandelt wurde im Vorfeld, weswegen vielleicht so auch mögliche Klagen umgangen worden. Aber ich kann es natürlich nicht, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich vermute schon, dass das kommen kann, auch wenn ich es nicht glaube.
Okay, das ist natürlich interessant. Da müsste man jetzt, also dazu fehlt uns jetzt leider die Zeit, aber wir werden das Thema jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und ich finde es durchaus erstaunlich. Ich habe nebenher versucht, da mal mir ein paar Dinge zu kosian und zu googeln. Keine Treffer unter den Nachrichten. Das ist in Deutschland noch nicht so wirklich gelandet, das Thema. Wer weiß, was dafür die Gründe sind. Aber sehr, sehr interessant. Es gibt ja entsprechende Initiativen auch in der Premier League. Die sind noch nicht so weit gekommen. Da haben sich die Vereine dagegen entschieden. Und klar, wenn du die Vereine mitreden lässt, die werden sich immer dagegen entscheiden. Auch wenn du die Sender mitreden lässt, die werden sich immer dagegen entscheiden. Denn es kommt wahnsinnig viel Geld über Sportwettanbieter in den Fußball. Und alles Weitere dazu können sich alle Hörerinnen und Hörer denken. Auch meine Haltung dazu dürfte relativ klar sein. Das ist einer der Hauptgründe, warum es keine Werbung im Rasenfunk gibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, wer da als allererstes käme, um hier zu werben. Und wo wir dann eh sagen würden, nein, danke, möchten wir nicht. Und dann kannst du es dir nämlich auch sparen im Fußballbereich. Also danke, Daniel, für die Entwicklung. Sehr, sehr interessant. Und da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und dann ist die Frage, Christian, an was bleiben wir in der Serie A dran in Zukunft?
Also ich habe euch einen Club mitgebracht, der von den vergangenen 17 Spielen, Pflichtspielen, 14 gewonnen hat. Und dieser Club ist aber nicht Inter, ist nicht Juve, ist nicht Napoli, ist nicht Atalanta, sondern wir reden mal in Ruhe über Lazio, weil die sich das mehr als verdient haben in dieser Saison. Wir haben es ja schon immer wieder mal kurz angerissen über einzelne Personen, aber es ist mal höchste Zeit, sich das anzuschauen. Also wirklich herausragend, was Lazio macht. Wie gesagt, sie sind in der Spitzengruppe, in der Serie A, vorne dran an Inter und Atalanta in der Europa League auf Platz 1, haben am Donnerstagabend bei Ajax gewonnen, das hat Daniel verfolgt logischerweise, haben da bis auf ein Gruppenspiel bisher auch alle gewonnen und haben vergangene Woche Napoli 3-0 aus dem Pokal rausgekegelt, also bei Lazio läuft's. Und das Spannende daran ist, wenn man im Sommer zurückgeht, dann hat im Sommer Lazio sich von Ciro Immobile getrennt, dem Lazio-Spieler der vergangenen Jahrzehnte, ganz einfach, Rekordtorschützen, alles drum und dran, glaube ich, wissen die meisten, was der für Lazio bedeutet hat, von Luis Alberto getrennt, der mit der beste Fußballer, den Lazio in den letzten Jahren hatte. Und wenn wir uns den Sommer dazu noch, davor dazu nehmen, dann ist auch Milinkovic-Savic, also ein Sommer davor gegangen. Also im Prinzip hat sich Lazio jetzt in den letzten zwei Sommern von den drei Spielern getrennt, ja, die im Prinzip diese Mannschaft bestimmt haben die letzten Jahre. Und dementsprechend logisch viele Fragezeichen waren da im Umfeld, so von wegen, oh mein Gott, jetzt gehen wir die ganzen Großen her, wo soll das alles hingehen? Ja, wo es hingehen kann, sieht man jetzt, weil wir diese drei ansprechen, also mich erinnert das wahnsinnig stark an die Napoli-Zeit von vor zwei Jahren. Vielleicht erinnern sich auch noch ein paar, bevor Napoli diesen großartigen Scudetto gewonnen hat. Im Sommer davor haben sie sich von Insigne getrennt, von Mertens getrennt, von Koulibaly getrennt. Mhm. Und auch Fabian Ruiz ist damals gegangen. Jetzt bei Fabian Ruiz war es logischerweise nicht eine Entscheidung aus Altersgründen oder so. Aber und da war im Sommer in Neapel auch, ja gut, okay, unsere besten Leute gehen, das war's. Ja, heraus kam das Scudetto. Ich will jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht damit sagen, dass Lazio auch dieses Jahr das Scudetto gewinnt. Aber was man daran, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass es manchmal ganz gut tun kann, wenn du einfach die alteingesessenen, langjährigen Führungsstrukturen in einem Club und sowohl die Lazio-Namen, die ich aufgezählt habe, als auch die Napoli-Namen, das waren selbsterklärend wahnsinnig dominante Spieler in der im Club. Und da geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, dass die da schlechte Stimmung verbreitet haben, sondern es geht einfach nur darum, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn da einfach eine komplett neue sportliche, ich meine aus Spielersicht Führungsebene reinkommt. Also einfach, wenn komplett frischer Wind reinkommt, weil das nämlich dazu führt, und das hat man bei Napoli gesehen und das sieht man bei Lazio jetzt auch, weil dann Spieler manchmal aus dem Schatten dieser großen Namen treten und dann selbst wahnsinnig in die Verantwortung reingehen. Und auch das ist bei Lazio der Fall. Zaccagni haben wir schon angesprochen mal bei den Tops, spielt eine überragende Saison, ist der neue Kapitän, füllt diese Rolle perfekt aus. Guendouzi, französischer Nationalspieler, überragende Saison. Rovella, zentraler Mittelfeldspieler, italienischer, Riesenschritt gemacht. Also das sind Spieler, die jetzt einfach in diese Führungsrolle reinwachsen mussten und die aber halt auch einnehmen, weil sie halt diese anderen großen Namen nicht mehr vielleicht so ein bisschen neben sich spüren. Das so zur allgemeinen Einleitung. Wo wir jetzt unbedingt dazukommen müssen, ist der Trainer, Marco Baroni. Also ja. Wurde ja auch schon angerissen. Und das ist wirklich eine Geschichte, ich glaube, die kann man nicht, also die muss man kurz, ja, ein bisschen tiefergehend erzählen. Denn bei Baroni war im Sommer auch ungefähr bei allen Beobachtern, okay, Lazio holt Baroni, was soll das? Gibt Immobile ab, gibt Luis Alberto ab. Ja, wollen die jetzt 8., 9., 10. werden? Und das ist halt die klassische Geschichte eines Trainers, der in den vergangenen Jahren wirklich immer das Bestmögliche rausgeholt, was er rausholen konnte, aber das Ganze halt eher bei kleineren Vereinen und dann vielleicht nicht so diesen Sexiness-Faktor hatte. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, der hat vor 2 Jahren, ist er mit Lecce aus der Serie B aufgestiegen als Meister, also mehr kannst du nicht machen. Dann hat er im Jahr darauf Lecce mit dem kleinsten Etat, also Lecce hat angeblich sogar einen der kleinsten Etats in der Top 5 Ligen, also wirklich nicht nur in Italien, sondern komplett ligenübergreifend, hat er in der Liga gehalten und vergangene Saison würde ich sagen, hat er sein Meisterstück gemacht, denn da hat er Hellas Verona in der Liga gehalten, das an sich ist jetzt noch nicht alleine, ja, ein Alleinstellungsmerkmal, aber das Besondere war, ihm wurden im vergangenen Januar 6 Stammspieler verkauft. Also stellt euch vor, du bist ein Abstiegskandidat, musst eh schauen, dass du da irgendwie am Leben bleibst und dann verkauft dir deine Vereinsführung im Januar 6 Stammspieler und er hat im Prinzip mit einer neuen Mannschaft die Mannschaft eben in der Rückrunde auch in der Liga drin behalten. Also lange Rede, kurzer Sinn, er hat aus allem das Bestmögliche rausgeholt. Und jetzt, er sagt es selbst, er hat einfach die Chance seines Lebens jetzt bekommen, bei Lazio zum ersten Mal einen großen Club, zum ersten Mal einen Club mit Qualität, ja, mit 61 Jahren, muss man dazu sagen. Und er nutzt diese Chance herausragend. Lazio spielt, wenn wir jetzt mal Inter und Atalanta ausklammern, die das jetzt ja schon seit ein paar Jahren machen, spielt Lazio den erfrischendsten Offensivfußball in der Serie A. Das ist ein passieren so taktisch 4-2-3-1, immer mit 4 Offensiven auf dem Feld, immer. Er spielt eigentlich immer mit 2 Stürmern, Castellanos, Dia, einer so ein bisschen hängend, über links Zaccagni, über rechts Isaksen oder Pedro. Also immer mit 4 klassischen Offensiven. Sehr gutes Anlaufverhalten und da müssen wir jetzt nochmal Guendouzi und Rovella nennen, weil das sind die Doppelsechs und die zwei eben sorgen halt dafür, dass die Offensiven auch glänzen können, weil die beide wahnsinnig athletisch stark sind, die decken brutal viel Raum ab, also was Guendouzi und Rovella weglaufen, das ist herausragend. Dazu haben wir mit Nuno Tavares, der hat ja hier auch schon mal stattgefunden, einen der herausragenden Linksverteidiger, also Tavares plus Zaccagni über links, die machen richtig Krawall. Jetzt könnte man denken, du hast so einen offensiven Linksverteidiger, dann ist dein Rechtsverteidiger so ein bisschen blockiert, schiebt ein bisschen ein. Nee, der rechte Verteidiger schiebt auch hoch an, weil die Außenverteidiger meistens bis zur Grundlinie durchgehen, damit Zaccagni von links und Isaksen oder wer auch immer von rechts ins Zentrum reinziehen, weil das ist was Baroni will immer. Also der linke Außen hat seinen starken Fuß rechts, der rechte seinen starken Fuß links, dass die eben reinziehen können, gefährlich abschließen können, da im Zentrum nochmal überladen. Und ja, spielen einen wirklich guten Fußball, bringen brutal viel Energie mit, haben die mit Abstand meisten Tore und Assists von der Bank kommend. Also alles, was von der Bank reingeworfen wird, funktioniert. Jetzt am vergangenen Sonntag bei Neapel, sie haben gegen Neapel eben gewonnen, auswärts. Da war Rovella gesperrt, wie gesagt, einer der zentralen Spieler. Und dann hat Dele Bashiru gespielt. Ich weiß nicht, ob Uli den noch kennt. Der war mal in der Jugend von Man City. Und der hat halt super funktioniert an der Seite von Guendouzi. Am Donnerstag, jetzt gestern, hat Dele Bashiru auch in der Europa League getroffen bei Ajax. Und das ist ein Kennzeichen. Eben wie gesagt, alles von der Bank funktioniert. Und das, finde ich, ist immer ein ganz großes Zeichen dafür, wieder für einen Trainer. Weil das bedeutet A, dass er alle mitnimmt. Sprich, dass alle sich teilen, dieses Projekts führen und B, dass auch alle wissen, was sie zu tun haben. Und das ist wieder der nächste Riesen-Pluspunkt für Marco Baroni, der für ihn spricht. Und ja, also wie gesagt, wir reden hier wirklich über ein Projekt. Wir sind jetzt ja schon Mitte Dezember, also ich würde jetzt weg. Wir sind jetzt nicht mehr beim Saisonstart und Lazio ist extrem gefestigt und macht einen richtig, richtig, richtig guten Job.
Aber wirklich, Rang 5 und es ist weiter in der Serie A unheimlich eng an der Spitze. Die ersten 5 liegen innerhalb von 3 Punkten. Atalanta gerade vorne, Napoli, Inter und Florenz sind noch mit dabei. Und apropos Inter, das wird der nächste Gegner sein für Lazio und dann zwischen den Jahren noch Atalanta. Also ich würde sagen,
absolut.
Zum Ende des Jahres.
Es kommen jetzt einige große, genau am Montagabend Lazio gegen Inter. Das wird besonders, Simone Inzaghi, der Inter-Trainer, ja 20 Jahre bei Lazio. Und wie gesagt, Lazio, ja klar, da kommen noch einige große Spiele, aber was mich bei Lazio jetzt mittlerweile sehr positiv stimmt, die haben eben eine ganz klare Identität, die funktionieren, die wissen, was sie zu tun haben. Klar werden da auch mal Rückschläge kommen, aber gerade eben das vielleicht als letzten Punkt, dass Baroni es schafft, alle mitzunehmen, weil bei allen, da reden wir von 18, 19, 20 Spielern, die schon entscheidend waren oder mitentscheidend waren. Und wenn wir uns anschauen, vielleicht das Gegenbeispiel ist Napoli mit Conte, da spielen im Prinzip immer die gleichen 12, 13. Und wenn dann einer oder mehrere reinkommen mal, ja, dann ist das halt oft schwierig für die, weil die logisch keine Spielpraxis haben, weil die im Prinzip ja auch vom Trainer Woche für Woche im Training mitbekommen, ja gut, ich spiele ja eh nicht. Ich spiele ja eh nur, wenn sich vielleicht einer von den Top-Leuten verletzt. Und bei Lazio ist das genaue Gegenteil, dass wirklich Baroni da einen krassen Zusammenhalt schon geschaffen hat, dass eben die, die reinspringen, genau das tun, was er verlangt und die Energie mitbringen. Und dementsprechend sehe ich im Moment nicht, dass Lazio, es ist ja immer vielleicht so ein Punkt, bei Lazio und der Fiorentina könnte man jetzt vielleicht vermuten, ja gut, die haben jetzt ihre großen Wochen gehabt, in ein paar Wochen ist das wieder eingependelt. Gerade bei Lazio weiß ich nicht, ob das so kommt, weil die nehmen die Doppelbelastung wunderbar mit. Wie gesagt, das funktioniert in der Europa-League auch wunderbar. Und Baroni hatte zum ersten Mal Doppelbelastung. Der kannte das ja noch nie, weil überraschenderweise mit Hellas Verona und mit Lecce hat er jetzt noch nicht Doppelbelastung zu spüren bekommen, europäische. Und dementsprechend sind die so gefestigt, dass ich echt gespannt bin, wie weit das tragen kann, weil das ein sehr, sehr gutes Konstrukt ist, das da entstanden ist.
Und ich glaube, man kann sich aufs Rückspiel gegen Napoli dann in der Rückrunde schon freuen, denn wenn man zweimal Napoli mit Conte besiegt innerhalb von 3 Tagen, einmal im Pokal und einmal in der Liga, ich könnte mir vorstellen, dass das den nicht so komplett kalt lässt, aber es ist nur so ein loser Verdacht. Ich freue mich auf den Handshake nach dem Spiel dann. So, und jetzt kommen wir aber zur Premier League. Uli, worüber würdest du gerne mit uns sprechen?
Es ist ja die Zeit in der Premier League im Dezember. Jetzt geht's ja richtig los erst so richtig. Das heißt, ich freue mich jetzt schon auf das, was bevorsteht. Ich kann mich gar nicht so ganz hundertprozentig entscheiden, was ich dir mitbringe. Das heißt, ich lasse dir die Wahl, wenn du magst. Es gibt ein paar Teams, die Probleme haben, ein paar Teams, von denen ich auch ehrlicherweise dachte, dass sie schon reagieren würden. Wahrscheinlich ist aber genau der Grund, dass im Moment zu viel gespielt wird und keiner sich richtig traut. Also wir könnten über Tottenham reden, sieht nicht gut aus. Wir könnten über Newcastle reden, sieht nicht gut aus. Wir könnten über sowas wie zum Beispiel die Wolves reden. Southampton ist bodenlos. Also es ist wirklich das aussichtsloseste Team in der Geschichte der Premier League, in der jüngeren zumindest, an das ich mich erinnern kann. West Ham ist wahrscheinlich ein riesengroßes Thema, weil das wahrscheinlich am unverständlichsten ist für alle, warum die da unten stehen, auch wenn die jetzt mal wieder gewonnen haben, was wahrscheinlich nicht alle im Verein sogar freuen wird, so doof das klingt. Wahrscheinlich müssen wir uns von den Teams als aussuchen.
Das ist doch ein Trick. Du willst doch nur, also wir können jetzt ja nicht alles abgrasen und dann sagst du, und den Rest hört ihr bei Click and Rush. Ich habe es dir jetzt vorweggenommen. Sehr, sehr schlau. Aber Tottenham,
so Kani, ja?
Tottenham interessiert mich tatsächlich sehr auch, weil das ja vielleicht manche Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, die ja jüngst erst ein sehr wildes Spiel hatten, wie man es ja auch kennt, gegen Chelsea. Kukureya rutscht zweimal aus und so weiter. Also lass mal über Tottenham sprechen. Was ist da los? Ja. Rang 11, genau die Mitte der Tabelle hat man gerade mit 20 Punkten.
Ja, und am gestrigen Abend ein Spiel, das ich so unter Ange Postecoglou noch nicht gesehen habe, weil ich sie immer zumindest energetisch erlebt habe, immer auf- und ablaufend. Und da war gestern nichts davon zu sehen. Die Rangers müssen das Spiel eigentlich ziemlich klar gewinnen, tun sie aber nicht. Und das wird sicherlich jetzt dafür sorgen, dass Ange Postecoglou nicht sehr viel mehr Ruhe hat. Ein Sieg in 8 Spielen ist die Zahl dazu, wenngleich das ist ein 4-0 gegen Manchester City. Wenngleich Nummer 2 ist vielleicht jetzt nicht so aussagekräftig.
Ja, gerade jeder, also Entschuldigung.
eben.
Nee, ist alles in allem so, dass ich zu Beginn der Saison, nee, ich muss noch weiter vorne anfangen. Das ist weiterhin, und das ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der Entwicklung nicht das, was man gerne gesagt hätte über dieses Team, weiterhin das unberechenbarste Team der Liga. Du weißt nie, was du kriegst. Also es ist mal eine Leistung drin, wo man denkt, ja, genau, das ist genau, was wir wollen. Und dann gibt es wieder eine Leistung, wo man sich einfach nur verwundert die Augen reibt. Aber auch innerhalb eines Spiels, du hast jetzt Chelsea schon angesprochen, da war es mir klar, als ich das gesehen habe. Hab's auch noch getwittert, das dauert jetzt 30 Minuten und dann steht es hier 2-3. Und genauso war es dann auch
am Ende. Zu Hause, nach 2-0
Führung. Zu Hause, völlig. Das ist total normal, weil, und das ist Teil meines Vorwurfs an Ange Postecoglou, der lässt der Endspurt, den wir letztes Jahr hier auch mal besprochen haben, also wirklich auf und ab, das hat er fast noch auf die Spitze getrieben in der Saison, zeigen auch die Transfers, die gemacht worden sind, die sind A, alle super jung, bis auf vielleicht den einzigen, der so als Exot raussticht, ist auch gleichzeitig der Rekordtransfer, Dominik Solanke, aber der Rest sind eigentlich Projekte für die Zukunft und sie passen perfekt rein ins System. Das klingt jetzt erstmal wirklich wie ein Vorwurf, ist aber insofern einer, dass Postecoglou nur dieses eine System spielen lässt und nichts anderes. Und das ist dauernd, und das in der Premier League im Übrigen, gegen zum Teil sehr kontrollierende und kontrollierte Teams. In England sagt man Gung-Ho, also einfach nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und häufig geht es halt nicht so gut aus. Das Zweite ist, ja, okay, in der Spitze haben sie diesen Ange-Ball gestärkt, aber in der Breite ist halt so gut wie gar nichts da. Van de Ven, Romero kommen beide zurück gegen Chelsea nach Verletzung, verletzen sich im Spiel. Das ist natürlich auch super bitter, dass da gerade vieles zusammenkommt, verletzen sich im Spiel gleich wieder und sind halt absolut nicht zu ersetzen. Da spielt jetzt gestern Archie Gray, der eigentlich als erste Position Sechser geholt wird, als zweite Position, da hat aber schon keinen Bock drauf, Rechtsverteidiger. Und jetzt muss der gestern Innenverteidiger spielen, das ist ein Teenager, der bis dato zweite Liga gespielt hat. Auf der Sechs, das weiß ich aus einer sehr gut unterrichteten Quelle, hat Ange Postecoglou abgewinkt und sich nett bedankt, dass man ihm gerne jemanden gegeben hätte, sagte, oh nö, Bissouma passt für mich, das ist genau der, den ich brauche. Ja, aber du bräuchtest halt 2-3 andere noch. Auch da, wenn die gestern dann wechseln entsprechend, dann kommen halt 3 Achter rein und er hat nicht einen Sechser. Pierre-Emile Heuber aber schön nach draußen begleitet nach Marseille, der ja zumindest im Kader war, der nicht hundertprozentig passt, ist mir klar, der aber letzte Saison, ich müsste jetzt lügen, aber zumindest in der Liga, glaube ich, in jedem Spiel gespielt hat. Nicht von Beginn an, aber immer eingewechselt worden ist. Was ja schon zeigt, dass sie ihn gebraucht haben und genutzt haben. Ja, und dann gibt's eigentlich nur einen, der so richtig gut in Form ist. Der hat dafür einen riesen Schritt gemacht und der auch konstant in Form ist. Das ist Dejan Kulusevski. Je nach Rechnung könnte man den in die Top 3 oder 5 Spieler der aktuellen Premier League Saison packen. Heißt aber auch, all die anderen, die da so rumlaufen, sind nicht konstant. Kein Madison, kein Son, der gerade echt eine schwache Phase auch vom Tor vor allen Dingen hat. Gibt auch Gerüchte, dass es da nicht hundertprozentig passt hinter den Kulissen, dass da eventuell auch sogar ein Abgang im Raum steht. Keine Vertragsverlängerung. Über Bissouma schon gesprochen, der hat Spiele drin, himmelhoch jauchzend, super. Und dann sieht man ihn einfach 3 Wochen gar nicht. Destiny Udogie habe ich nie so schwach gesehen wie gerade. Das liegt nicht daran, dass er es nicht kann, sondern ich glaube, der ist einfach so übermüdet, weil der rauf und runter laufen muss. Der hat gestern sich einfach 5-6 Sprints gespart und dann, Christian weiß das dann schon, dann kann man eigentlich sagen, okay, gib ihm mal eine Woche Urlaub. Vicario nicht da, der wird bis März wohl ausfallen. Bin mal gespannt, ob sie da was tun. Auf der Position fehlt an allen Ecken und Enden, auch wenn es Fraser Forster so weit so gut macht, aber ist natürlich wesentlich zu wenig. Timo Werner gerade wieder, der ist so bitter, weil ich noch vor einer Woche gesagt habe, ach, das ist seine wahrscheinlich beste Phase bei Tottenham. Dann spielt er gestern ein Spiel, keine Ahnung, woher es kommt. Und dann sagt auch Postecoglou hinterher in den Gesprächen, Field-Interviews, ja, das ist nicht akzeptabel und das habe ich ihm auch genauso gesagt. Und so geht's die ganze Zeit rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ich weiß auch schon, dass bei Tottenham längst nicht mehr alle hinter Ange Postecoglou so richtig stehen. Mhm. Komischerweise hat der starke Mann da, Johan Lange, aber alles so eingekauft, dass Ange Ball weiter gespielt wird. Ich tippe nur, dass der bereit wäre, das Ange vor dem Ball zu streichen. Das ist so mein Gefühl.
Ist ganz kurz, Uli, ist schön zu hören, dass es nicht nur in Italien den Achterbahn-Effekt gibt. Da würde ich jetzt Milan einfach reinwerfen, bei denen vieles ähnlich läuft mit diesem Rauf und drunter. Immer, ja. Viele Spitzen, viele Tiefen. Nicht gut für eine Mannschaft, wenn man über eine Saison lang konstant was erreichen will. Ja.
etwas Kontrolle ist manchmal gut, ja.
Aber habt ihr denn bei Nils nicht zugehört? Also Uli, du konntest noch nicht zuhören, du warst noch nicht da, aber Nils hat uns doch gerade erst vorhin erklärt, wie gut es ist, manchmal an dem Trainer festzuhalten mit Athletic Bilbao. Und das wäre jetzt dann auch meine Frage zu Ange Postecoglou. Also den kennen ja RasenfunkhörerInnen schon sehr lange, denn Thomas Broich spricht in den allerhöchsten Tönen von ihm und im entsprechenden Tribünengespräch haben wir auch darüber geredet. Und da hat er eben auch erklärt, dass damals Postecoglou ihn eben versucht hat, sie spielen zu lassen wie Barca mit den Mitteln, die sie hatten. Also sprich ein ballbesitzorientierter Fußball und das hat er ja bei seinen Stationen dann weiter so vorangetrieben. Was ich aber bisher nicht so auf dem Schirm hatte, bis zu diesem Spiel, wo sie zu neunt immer noch an der Mittellinie die Abseitslinie gestellt haben, weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen das war. Da, was ich nicht auf dem Schirm hatte, war eben einfach
Chelsea, oder?
Ich glaube auch, dass es Chelsea war, ja. Was sie dann hinten raus, was ja auch ganz lange funktioniert hat, aber du hast ja auch dieses Hin und Her besprochen und das ist ja quasi das, was man ihm vorwerfen kann. Offensiv passiert was, aber defensiv auch definitiv immer etwas. Und das ist ja aber eine Komponente, die beim Barca der Guardiola-Jahre immer mit dabei war, dass du über den Ballbesitz auch Spielkontrolle hattest und über das Gegenpressing dir einfach diese Konter nicht gefangen hast. Ist das jetzt ein Glitch in der Matrix, dass das nicht funktioniert in dieser Saison? Lässt Postecoglou dann doch einen anderen Fußball spielen? Also woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, also ich weiß nicht, ob er es anders spielen lässt, vermutlich schon auch, aber es ist ziemlich klar erkennbar, dass sämtliche Positionierungen vor den etwaigen Ballverlusten, also du hast ja ganz oft die Situation, du spielst ja nicht immer, du hast den Ball, der Gegner bekommt ihn und macht dann was, sondern es geht ja oftmals auch hin und her und da ist genau das Problem, also sie gehen ordentlich ins Gegenpressing, manchmal werden sie auch da schon überspielt, aber sagen wir mal, sie gehen ordentlich ins Gegenpressing, sind dann aber schon ungeordnet am Ball, haben keine Struktur, spielen den Ball dann wieder dem Gegner zu und ab dann sind die völlig am Ende. Okay. Und da sind sie wahrscheinlich das schwächste Team der ganzen Liga. Und da fangen sie sich wahnsinnig viel. Dazu kommen halt dann auch noch ein paar individuelle Fehler. Die hohe Verteidigungslinie, die du schon angesprochen hast, wenn Van de Ven nicht wäre, der eine relativ gute Saison spielt, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich sogar unter den Top 5 bis 10 Verteidigern ist, bis er verletzt war in der Premier League. Wenn der aber nicht schon einiges abgelaufen hätte mit seinem absoluten Speed, dann hätten die noch mehr Gegentore, was eigentlich schon gar nicht mehr geht. Aber das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum es da nicht funktioniert, dass er immer noch dabei ist, die haben teilweise mit 7 in letzter Linie gespielt, was hochunterhaltsam ist. Alles gut. Und sie haben auch, das muss man ihm auch lassen, sie haben Dominik Solanke identifiziert als Pressingspieler, sodass sie dieses System auf die Spitze treiben können, gegen den Ball erstmal drauf zu rumpeln. Aber mir geht's halt eher darum, ich hätte gerne zum Beispiel eine 6 oder dann auch eine 8, die oder auch der eingezogene, der inverse Flügelverteidiger, wie zum Beispiel Destiny Udogie, der dann halt auch mal stehen bleiben darf und aber auch eine gewisse Größe hat, eine gewisse Athletik hat, um gegenzuarbeiten. Bissouma ist der Typ Spieler, der zwar ballsicher ist und der hat theoretisch auch Abfängerqualitäten, aber der muss ja so viel Raum covern, das ist einfach, das wird nicht funktionieren in der Premier League. Das ist das große Thema. Und wesentlicher Punkt auch ist, und ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt in dem Fall, Ange hat die ganze Zeit zu Beginn der letzten Saison sehr positiv gesprochen. Das ist genau das, was die gebraucht haben bei Tottenham, nach Conte. Also die haben irgendjemanden gebraucht, der irgendetwas Positives sagt und bringt und tut. Und selbst als es angefangen hat, so nach 8, 9 Runden nicht mehr so zu laufen, immer noch positiv gesprochen, eine Idee verkauft, alles in Ordnung. Und dann gab es ja auch schon nochmal 2, 3 Einbrüche in der Saison, gerade hinten raus. Und da fing es an. Da ist er echt negativ geworden, hat geschimpft, hat sich teilweise angelegt, sagt auch manchmal echt dumme Sätze, muss man ehrlich sagen. Der ist, glaube ich, noch gewohnt, an den kleineren Märkten sagen zu dürfen, was er will. Die werden dem gnadenlos aufs Brot gestrichen in England, das ist ja logisch. Sowas wie, normalerweise gewinne ich in meiner zweiten Saison Silber. Na, lieber nicht machen mit der Sand im Rücken. Das ist nicht so clever. Und jetzt ist er gerade, wirkt er sehr grumpy. Und das wird etwas sein, das ihm, glaube ich, am Ende zum Verhängnis werden könnte. Also Platz 11 in der Premier League ist viel zu wenig. Vor allen Dingen, wenn man sich die Spielverläufe anschaut. Jetzt in der Europa League, okay, haben sie immer noch einen Punkt geholt. Das müsste wahrscheinlich schon reichen. Da haben sie auch weitestgehend mit der B11 gespielt. Das passt schon. Aber die müssen auch auf jeden Fall was tun auf dem Markt und müssten vielleicht nochmal so Schritt zurück von der extremen Mischung, die sie gerade haben, hin zu ein, zwei Erfahrenere, die auch passen werfen.
Ach, Ainge, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Er hat ja allein durch den Thomas Broich-Bezug immer einen Platz in meinem Herzen gehabt. Was auch Platz in meinem Herzen hat, ist unsere Runde, in der wir nochmal kleinere Themen ansprechen, etwas kürzer. Also Themen, Personen, die euch besonders aufgefallen sind. Spieler, Trainer haben wir da immer gerne mit dabei. Nies, du darfst gerne mal loslegen. Wer wäre denn der erste Spieler, der erste Trainer, den du ins Rampenlicht drücken würdest?
Hätte auch das ganze Team sein können mit Blick auf die Tabelle, aber da habe ich mich für den Athletic Club entschieden, weil es dann doch bei meinem anderen Team einen Spieler gibt, der noch ein bisschen mehr hervorsteht. Und ja, das ist Antoine Griezmann bei Atletico. Wie gesagt, die sind auch ziemlich gut drauf. Allein in den letzten 5 Spielen 21 Tore gemacht. Ja, das ist, wir reden wirklich von Atletico Madrid. Und die hatten einen holprigen Saisonstart, wo auch viele Neuzugänge kamen. Ein paar alte sind gegangen, ein paar neue kamen in der vorne und hinten. Da gab es noch ein paar wackelige Sachen, nicht immer die perfekten Ergebnisse. Simeone teilweise noch doch zu passiv spielen lassen oder typisch Simeone-like. Ja, und jetzt haben sie einfach mal 10 Siege in Folge eingefahren. Am Wochenende gab es einen wirklich spektakuläres 4-3-Sieg gegen Sevilla. Da lag man noch in der 60. Minute mit 1-3 zurück und natürlich Antoine Griezmann da einen Doppelpack geschnürt. In Valladolid waren sie auswärts, haben gewonnen. Da wurde er mit Applaus vom Platz verabschiedet. Also das ist ja auch eine große Geste. Jetzt natürlich auch gegen Bratislava 2 Tore gemacht. Also Antoine Griezmann ist da weiter sehr viel für eine Mannschaft, die einfach qualitativ viel zugelegt hat. Julian Alvarez funktioniert. Ich würde fast sagen, dass Diego Simeone auch profitiert vom vielleicht breitesten Kader der Liga, dass er auch mal einen Angel Correa reinbringen kann, der nicht unglücklich ist, wenn er weiter auf der Bank sitzt, aber trotzdem noch viele Tore nach der 90. Minute macht. Und einfach für Simeone ist auch Antoine Griezmann einfach ein wichtiger Spieler, so verlängerter Arm auf dem Platz, der auch die Kommandos weitergeben kann. Die sind auch privat sehr eng zusammen und mittlerweile hat da jetzt auch Griezmann Geschichte geschrieben. In diesem Jahrtausend gibt es nur noch 3 Spieler, die mehr Punkte für ihre Mannschaften beschert haben. Auf 2 Namen kommt ihr alle bestimmt, nämlich Messi und Cristiano natürlich. Cristiano hat 132 Punkte für Real beschert. Griezmann steht jetzt bei 131. In der Mitte ist dann noch Raúl und Griezmann hat jetzt frisch Benzema geholt. Also, und Griezmann hat auch noch einiges im Tank. Also, aktuell ist das eine Saison, wo sich Atletico auch so jetzt an Real und Barca rangeschlichen hat. Der Abstand ist nicht mehr groß, nur noch 1 Punkt hinter Real. Die haben ein Spiel weniger. 3 hinter Barca. Von dem her ist da auch Atletico generell durchaus sehr erwähnenswert. Der Fußball stimmt auch, es ist furios offensiv, es ist mit Risiko mittlerweile nicht nur Absicherung. Die Auswärtsschwäche haben sie abgelegt und inmitten von alledem, dem Wahnsinn, ist ein Antoine Griezmann, der da einfach für sehr viel steht und einfach auch pure Torgefahr ist, immer noch die Qualität hat und absolute Weltklasse ist.
Dessen wievielter Frühling ist das eigentlich? Oder liegt es einfach nur daran, weil man ihn notorisch unterschätzt?
Auch ein bisschen. Also er hatte auf jeden Fall die 2 Jahre in Barcelona, was heißt, haben ihn nicht gut getan, war ein Missverständnis und dann ist er zurückgekehrt und dann auch schnell wieder in die Spur gefunden und einfach, also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Atletico auch ein bisschen riskanter spielt. Das ist schon die letzten 1-2 Jahre immer mal aufgetaucht und auch da waren Griezmann immer vorne mit dabei und war nicht vorletztes Jahr sogar bei uns, bei Tiki-Taka, der Spieler der Saison. Also es ist einfach ein zweiter sehr, 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 sehr langer und auch schöner Frühling.
Wollt ihr noch ein paar Frühlings mehr, nur weil es gerade beim Nils reinpasst, weil ich vorhin den Namen vergessen habe, den muss man bei Lazio auch nennen. Was Pedro in dieser Saison auch wieder macht, ist herausragend. Also wirklich, nur so zum Thema, weil ich gerade Frühling
zum
höre.
Thema
bei Pedro, glaube ich, ist ein sehr langgezogener Frühling.
Gut, ich glaube, bei Griezmann kommt natürlich auch noch die Nationalteam-Karriere mit dazu, wo man auch jetzt, vor allem jetzt natürlich, nach dem Ende im Nationalteam, dann vor allem nochmal auf die Leistung zurückblickt. Er hat doch seine Karriere beendet, oder? Du hast gerade so kritisch geguckt, Nils, doch. Wenn ich mich da
jetzt nicht mehr so sicher, aber.
Okay, alles klar. Schon. Die Hörerinnen und Hörer können mich korrigieren. Es ist gerade leider alles sehr wild. Mein Handy dreht ja auch gleich durch. Muss ich gleich gucken, ob das der lang erwartete Mensch ist, wegen dem ihr wisst, dass wir hier schon später angefangen haben. Aber erst will ich hören, was Daniel denn noch so mitgebracht hat.
Ja, ich habe, wie auch Uli, schon so ein bisschen so Entscheidungsschwierigkeiten, welche Themen ich denn gerne präsentieren möchte. Ich habe mich dann für eins entschieden, aber ich möchte erst das andere Costa mal anreißen, weil ich finde, dass Anis Musa von Feyenoord es verdient hat, auch nochmal auf den Thron gesetzt zu bekommen. Der hat die letzten 3-4 Spiele in der Liga schon getroffen, hat jetzt auch in der CL für Feyenoord getroffen. gegen Prag, und er hat einfach einen großen Anteil daran, dass bei Feyenoord auch wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dass sich das Team stabilisiert hat. Der ist ein Offensivspieler, spielt in voller Reihe bei Feyenoord, hat auch gegen Prag jetzt in der CL ein wunderschönes in Robben-Manier Tor erzielt von so einem schönen Schlenzer außerhalb des Strafraums, und da macht es einfach Spaß, dem zuzusehen. Der hat eine tolle Technik, tolle Dribblings, und das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Aber mein eigentlicher Spieler, den ich hier nochmal erwähnen wollte, ist von den legendären Go Ahead Eagles Deventer. Ich nehme mir oft gerne auch kleinere Vereine aus der Liga.
Fantastisch, Daniel, ich lieb's jetzt schon.
Repertoire. Und das ist der Norweger Oliver Edvardsen. Und das ist wirklich der MVP von den Go Ahead Eagles, Oli Dickson. Der hat die ersten 5 Spiele gefehlt bei Deventer und hat deswegen nur 10 auch gemacht und in diesen 10 Spielen aber 7 Tore erzielt. Und daran merkt man dann schon, dass er durchaus ein Faktor ist für die Go Ahead Eagles. Der hat jetzt gegen Nijmegen am Wochenende auch einen Dreierpack erzielt. Die haben nach 25 Minuten schon 4-0 geführt, Deventer, und da hat er in der 5., 6. und 25. Minute die Tore erzielt. Und das ist einfach nur, der macht auch extrem viel Spaß. Und die Spielanlage von den Go Ahead Eagles, die kommt ihm auch, wie ich finde, sehr zugute. Das ist eine Mannschaft, die auch Spaß macht, die sehr viel Risiko geht. Die gewinnen auch mal 5-0 wie jetzt gegen Nijmegen. Die verlieren dann wieder 5-1 gegen Feyenoord. Dann gewinnen sie wieder 4-1 gegen Heracles. Und 0-0 gab es noch nie in der Saison.
Also sie bleiben ihrem Namen treu. Ich meine, sie sind ja nicht die Bilderwall Eagles.
Aber auf keinen Fall. Sie sind das Gegenteil. Die haben die Abwehrkette hinten verteidige ich generell gern mal sehr hoch, was sie dann auch wieder anfällig macht für diverse Konter und zum Überspielen. Aber sie sind mutig, sie ziehen das Spiel generell breit auf und sehr flügellastig. Und Edvardsen kommt dann auch gut in diese 1-zu-1-Duelle, die ja dann auch gerne mal gewinnt mit feinen Dribblings. Und das passt sehr gut. It's a match, würde man sagen. Und der ist übrigens nicht zu verwechseln mit Viktor Edvardsen. Der spielt da auch. Der ist aber Schwede, ist auch Stürmer. Aber genau, die beiden Edvardsens vorne bei den Go Ahead Eagles sind für die Go Ahead Eagles Gold wert, vor allem Oliver. Und die stehen auch recht gut da. Sind jetzt 8. in der Tabelle und werden Wörtchen mitreden über die Quali von 6-9 in der Eredivisie, habt ihr Chancen auf eine EL-Quali, und das wird die Venter machen. Und vor allem auch, und ich finde es immer schön, wenn so ein offensiver Ansatz, der auch mal in die Hose gehen kann, wie bei dem 5-1 gegen Feyenoord, dann doch belohnt wird in der Summe. Und das,
weißt du, wer das auch schön eigentlich. Marc? Ange Postecoglou. Marc. Wenn genau das passiert. Edvardsen übrigens, wenn ich das jetzt hier richtig nebenher recherchiert habe, noch nicht für die norwegische Nationalmannschaft im Herrenbereich nominiert worden. Was ist da los? Hören die nicht die Ligatour? Jetzt muss es
offensichtlich.
Ja. War mal kurz davor.
Er war mal kurz davor.
Valarenga. Ich habe aufgrund auf familiären Anhangs in Norwegen so einen kleinen Softspot für Valarenga, und meine Neffen, die bringen mir immer gerne was mit von da. Und da hat er gespielt zwischen 17 und 19. Da war er kurz davor. Da galt er als Next Big Thing. Ist ein super Athlet. Guter Junge. Und auch übrigens für Konsolenspieler so jemand, den könnte man auf dem Schirm haben.
Wahnsinn, das ist ja, was man hier für Sachen nebenher erfährt. Ich erinnere mich an die Supermarktgeschichte in Monaco von Uli. Jetzt wissen wir, Valarenga-Bezug. Da weiß ich auch, dass du bei den FC Bayern-Frauen genau hingeguckt hast, denn die haben ja gegen Valarenga gespielt in der Champions League, unentschieden auswärts und zu Hause gewonnen. Jetzt gestern gegen Juve 4-0 gewonnen. Fantastisch.
Ja, die Männer sind üblerweise einfach abgestiegen. Das ist unmöglich, dass du mit der Größe in Oslo in der norwegischen Liga absteigst. Ich sage, Jungs, erklärt mir mal, was da los ist. Ist ja unmöglich. Aber ja, kann man nichts machen.
Okay, also wenn du willst, dann machen wir mal ein Norwegen-Special hier in der Ligatur. Das können wir gerne demnächst mal machen.
Das glaube ich, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, dass ich da was dazu sagen kann.
Also wir haben die Go Ahead Eagles Deventer. Ich freue mich jetzt schon aufs Raussuchen des Logos fürs Thumbnail, für Social Media und bei YouTube. Es sieht einfach ganz fantastisch aus. Christian, jetzt bin ich gespannt, wie du da nachlegen willst.
Ja, ich bringe die Geschichte eigentlich aus Italien mit der letzten zwei Wochen, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist, nämlich Edoardo Bove. Da müssen wir logischerweise noch ein paar Worte verlieren. War ja der vorletzte Spieltag, Fiorentina gegen Inter, und ich glaube in der 15. oder 16. Minute musste abgebrochen werden, weil Bove auf dem Feld zusammengesackt ist. Und weiß nicht, alle, die es vielleicht gesehen haben, also die Angst in den Augen aller Spieler drumherum, die hat, ja, hat schon sehr viel erzählt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das gesehen, ich habe das von Eriksen auch gesehen, und ich hatte in dem Moment ein schlechteres Gefühl als bei Christian Eriksen, weil da wirklich viele, ja, es war sehr emotional. Das Gute ist, Gott sei Dank, es ist unter Anführungszeichen gut ausgegangen. Also Bove musste ja in Krankenwagen reanimiert werden, ist dann auf die Intensivstation gekommen und konnte aber Gott sei Dank, ich glaube, am zwei Tage darauf gab es schon mal die erste Entwarnung, also dass es keine lebensbedrohlichen Situationen waren. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass er jetzt Ende der Woche das Krankenhaus verlassen kann, hat jetzt Anfang der Woche einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Dazu muss man sagen, der könnte rein theoretisch noch rausgenommen werden. Also das ist kein Fixer sozusagen. Aber die große Frage ist jetzt logischerweise, wie geht's für ihn weiter? Es gibt noch keine, der wird jetzt logischerweise noch die nächsten Monate beobachtet. Es gibt auch noch kein komplett klinisches Bild sozusagen, was da genau der Auslöser war. Aber es deutet logischerweise sehr viel jetzt in die Richtung hin, wie es halt auch bei Christian Eriksen ging. Nämlich, falls dieser Herzschrittmacher drin bleiben sollte, dann dürfte er in Italien nicht mehr spielen. Das war ja damals auch, Italien hat damit die strengsten Regeln medizinisch, was dieses Thema betrifft, in ganz Europa. Und bei Christian Eriksen war es ja damals auch, er war damals Interspieler. Und dann war klar, dass er seine Karriere in Italien nicht mehr fortsetzen konnte, kann sie ja Gott sei Dank in England fortsetzen. Und das ist jetzt alles eine Sache, die wird sich bei Bove in den nächsten Wochen, Monaten entscheiden. Aber erstmal das Allerwichtigste ist wirklich, dass es ihm gut geht, weil, wie gesagt, die Szenen waren schon sehr, sehr, sehr erdrückend und dementsprechend, es geht ihm gut. Er hat jetzt schon öfter auch schon mit der Mannschaft telefoniert, hat die Spiele gesehen der Mannschaft. Es gibt so Berichte, die sagen, Menschen, die ihm nahestehen, dass er gar nicht verstanden hat, wo dieser ganze Trubel, das war ihm alles zu viel, auch dieses Mediale, weil es wirklich in Italien ein Riesenthema war. Auch mit der Vorgeschichte logisch in Florenz, erinnern sich vielleicht noch ein paar, Davide Astore, der ehemalige Kapitän, der ja im Hotel vor einigen Jahren verstorben ist. Und in Italien gab es letztes Jahr die Szene mit Ndicka, der ja der Roma-Spieler, der in Udine zusammengebrochen ist. Also da ist in Italien schon, wie soll man sagen, ja, große Awareness in die Richtung. Und deswegen, ja, das Wichtigste ist, Edoardo Bove geht es soweit gut. Und ja, was seine zukünftige Karriere betrifft, wird man sich einfach in den nächsten Monaten anschauen müssen. Er will unbedingt spielen, das filtert raus. Aber ja, ich glaube, da wird man noch ein bisschen Geduld haben müssen. Und das Schöne ist abschließend, die Fiorentina hat zwar das erste Spiel danach, im Pokal sind sie leider ausgeschieden im Elfmeterschießen gegen Empoli, aber jetzt in der Liga haben sie wieder gewonnen, war der 8. Sieg in Folge. Logischerweise das ganze Stadion alles nur Richtung Bove. Und das 1-0 hat Cataldi gemacht, sein engster Kumpel. Der hat ihm auch auf dem Feld gleich zusammen mit Cialanone, da war der erste Hilfe geleistet hat, der ihm auch die Zunge quasi, ja, aus dem Mundraum da quasi die Zunge zur Seite gelegt hat, weil da ja am Anfang immer ja auch die Erstickungsgefahr betrifft, der wirklich schnell reagiert hat. Und Cataldi macht das Tor und rennt Richtung Kamera und zeigt die Vier und schickt ein Küsschen. Also ja, waren schon sehr, sehr emotionale letzten 14 Tage in Florenz und auch für Fußball Italien.
Ja, hat man ja auch hier mitbekommen. Wird denn das in irgendeiner Art und Weise thematisiert, dass diese Regeln der Serie A, die nachvollziehbar sind, aber für Spieler ja brutal sein können? Ich meine, das ist ein gebürtiger Römer, er ist 22 Jahre alt, sein Beruf ist das Fußballspielen. Ich will nicht damit sagen, dass ich die Regel falsch finde oder so, das steht mir gar nicht zu, aber wird darüber diskutiert, dass es ja quasi ein Berufsverbot im italienischen Spitzensport für ihn bedeutet und er damit ins Ausland, wenn er weiterspielen möchte, gezwungen wird?
Es wird sogar ganz interessanterweise, ich habe das auch sehr aufmerksam beobachtet, schon damals bei Eriksen, jetzt wieder, eigentlich aus medizinischer Sicht wird sogar von der anderen Seite aufgezogen, dass sich sehr viele italienische Sportmediziner fragen, warum in den anderen Ländern nicht die Regeln auch so so stringent sind. Weil viele Sportmediziner einfach sagen, das ist ein extrem heikles Risiko, das du eingehst. Wenn du einem Spieler, der schon mal einen Pathologen oder halt irgendein Herzthema hatte, dass der dann teilweise wieder weiterspielen kann. Also ich übertrage ich, bringe ich jetzt nur die medizinische Sicht mit, dass viele Sportmediziner eigentlich eher die Frage stellen in Italien, warum darf der noch woanders spielen? Oder warum kriegt er woanders die Identität? Also es ist, glaube ich, ich bin da nicht so tief drin, muss ich ganz ehrlich sagen, was das ganze Medizinische eben betrifft. Fakt ist, Italien ist da so streng und wird da auch nicht weggehen, gerade eben mit der Vorgeschichte der letzten Jahre. Und dementsprechend, ich weiß, was du meinst, Max, mir ging es logisch auch so, wenn ich jetzt denke, der dürfte überall anders spielen, nur in Italien nicht, dann kann man definitiv fragen, boah, warum in Italien nicht? Auf der anderen Seite ist ja vielleicht schon ein Teil der Antwort, er dürfte ja woanders spielen. Und dann wäre es ja nicht mehr de facto ein Berufsverbot für ihn sozusagen komplett, sondern halt einfach ein lokal begrenztes. Ich werfe euch noch eine Frage rein, die mir gekommen ist, die ich auch gar nicht beantworten kann. Ich wüsste gar nicht, wie es jetzt wäre, wenn er, sagen wir, er würde nach England gehen, weiterspielen und er würde Nationalspieler werden. Dann könnte ich euch jetzt gar nicht sagen, ob er zum Beispiel bei Heimspielen in Italien für die Nationalmannschaft auflaufen dürfte, aber eben für Italien, wenn die auswärts in England spielen. Also das kam bei mir jetzt nur mal so auf, wie das dann gehandhabt würde, weiß ich jetzt nicht. Aber Fakt ist, ich glaube, er wird alles dafür tun, wieder Fußball zu spielen. Und ich sag mal, gerade der Art Spielertyp, wer er war, auch bei der Fiorentina, weil er wirklich ein wichtiger Faktor für diese Fiorentina, weil er ein wahnsinnig intensiver, laufstarker Spieler ist, würde ich dieses Premier League-Thema gar nicht komplett ausklammern. Also wenn der sich vielleicht wirklich wieder fängt, körperlich, dann wäre der vielleicht wirklich einer für England, der da auch Fuß fassen könnte. Aber ich glaube, das ist jetzt sehr weit in die Zukunft reingeschaut.
Ganz interessantes Thema. Also auch mit durchaus Beispielen, die es ja gibt. Es gibt den ghanaischen Spieler da Dwamena, der hat beim Medizincheck bei Brighton in Haft, das ist schon 5, 6 Jahre her, haben die auch Herzprobleme festgestellt. Deswegen wurde er nicht verpflichtet. Und ich kürze jetzt ein bisschen ab, er war dann später auch in Spanien und dann in der Schweiz und er hat sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen, der ihm nach dem, was damals bekannt war, angeblich auch während eines Spiels das Leben mutmaßlich gerettet hat. Er hat ihn sich allerdings entfernen lassen danach, weil er weiter Fußball spielen wollte und der damalige Verein gesagt hat, dieses Risiko ist uns zu hoch, ist dann später in die albanische Liga gewechselt und dort tatsächlich kollabiert und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Und gerade das, was du gesagt hast, die Sicht der Mediziner und Medizinerinnen darauf, warum eigentlich wir das in anderen Ligen nicht haben. Es ist eine total interessante Debatte, weil da kommst du letztlich auf individuelle Freiheit, auf Selbstbestimmung, aber absolut, eben auch auf gesellschaftliche Fürsorge. Ja. Großes Thema. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Auch die Diskussion absolut dazu.
Sorry, ganz kurz, ein letzter Satz noch dazu. Also in Italien dadurch, dass er könnte, Borbe könnte ihn sich auch selbst rausnehmen. Wie gesagt, das ist seine Entscheidung. Aber ich möchte, das kann ich jetzt schon ausschließen, es wird in Italien keinen Sportarzt geben, der ihm dann sozusagen das Zertifikat ausstellen wird. Also auch selbst, wenn der sich jetzt rausnimmt und vielleicht wirklich medizinisch belegbar wäre, dass es okay ist, würde ich fast ausschließen, dass der weiterhin in Italien spielt, weil irgendein Arzt muss dann bei der sportärztlichen Visite die Verantwortung übernehmen. Mhm. Und in Italien wird das keiner übernehmen. Das glaube ich, kann man jetzt schon sagen.
Interessantes Thema, total spannendes Thema, aber das Allerwichtigste ist, dass es ihm gut geht. Ja, die Gesundheit steht über allem und wir wünschen ihm, dass er immer gesund bleibt, egal für welchen Lebensweg er sich dann selbst entscheidet. Uli, ich weiß, dass dein Korb noch voll ist mit Themen. Das ziehst du jetzt raus?
Auch da, ich könnte theoretisch jetzt über Michael Antonio erzählen, soll man vielleicht mal gehört haben, der ist am Samstag schwer verunglückt. Ich glaube nicht im Zusammenhang mit dem Sturm Tief Dara, aber weiß ich nicht. Die West Ham hat darum gebeten, dass man nicht im Privatleben rumschnüffelt und auch ansonsten nicht kommentiert, wie es, ob es gut oder schlecht steht. Daran möchte ich mich gerne halten. Alles, was wir wissen, ist, und die Bilder sind ja leider Gottes geleakt worden, wo auch immer. Ich habe das leider auch gesehen, wenn man manchmal in seinem Feed halt solche Dinge nicht verhindern kann. Alles Beste weiterhin an der Stelle, glaube ich, kann er brauchen. Ich würde wahrscheinlich gerne, das wäre jetzt kein Thema, das ich geeignet hätte, um es ganz groß aufzuziehen, aber ganz kurz auf Crystal Palace blicken, die nämlich klammheimlich über den Strich geklettert sind, nicht mehr in der Abstiegszone stehen und ich glaube, eine Niederlage in den letzten 7 haben, glaube ich. Auf jeden Fall seit 3 nicht mehr in der Premier League verloren haben, haben sogar 2 Punkte gegen Manchester City liegen lassen. Und haben aber auch zwischenzeitlich mal wieder gewonnen. Und bei denen ist es so, dass die immer wieder war das so ein Thema. Viele Spieler, der Großteil des Kaders ist entweder verkauft worden, Mike Lolise, oder spät war klar, dass er da bleiben würde. Die haben den großen, tatsächlichen Kern für Englands Nationalteam gestellt, in Wharton, in Esse, in Gehi. Die sind spät zurückgekommen, Mateta spät von Olympia zurückgekommen, Munoz, Copa America. Das heißt, die Schlüsselspieler sind sehr spät und mit komplett unterschiedlicher Form, sowohl mental als auch was das Körperliche betrifft, zurückgekommen. Da hatte Glasner große Schwierigkeiten, die reinzubekommen. Die haben die ersten 2-3 Saisonmonate keine Intensität gebracht. Dadurch, zumindest sagt er das so, klingt aber auch einigermaßen logisch, viele individuelle Fehler produziert und am Ball eigentlich noch nicht mal sich beschäftigt, irgendwas zu tun. Und peu à peu steigen die in den Sprint, in den intensiven Läufen. Statistiken sind in den letzten Wochen schon zumindest bei den Sprints Top 3 wieder. Und siehe da, sie sind wieder schwieriger zu besiegen, was aber, muss man fairerweise sagen, also sind nie abgeschossen worden. Das war zuallermeist, waren es Niederlagen mit einem Tor Differenz. Man könnte auch einen Fall aufmachen, dass man sagt, hätten die ihr zweites Spiel, glaube ich, war es gegen Brentford, da gab es ein aberkanntes Tor. Wenn die das machen, gibt es vielleicht sogar eine Dynamik los. So ist es jetzt eine eher Negativdynamik geworden. Dann wie immer, Eberechi Eze mal verletzt und so weiter und so weiter. Aber langsam und sicher sind die wieder ein richtig hässlich zu spielendes Team und, glaube ich, haben sich ganz gut positioniert, dass sie im Abstiegskampf dann ordentlich mit dabei sind. Also sie haben jetzt schon +4 auf die Wolves und auf Ipswich und das ist, glaube ich, sehr, sehr ordentlich.
Hm. Und könnten jetzt Arsenal so richtig schlechte Laune dann besorgen, rund um Weihnachten rum, nee, vor Weihnachten ist es noch, erst im Pokal und dann in der Liga, einmal auswärts, einmal
wäre,
zu Hause.
Wäre der absolute Klassiker, ne?
Genau.
Für Arsenal.
Deswegen
froh, dass es fast schon wieder zu billig ist.
Ja. Ich habe es gesehen, dachte mir so, oh. Ja. Na gut, wir schauen uns an, was da passiert, aber schön zu hören, dass es bei Crystal Palace wieder ein bisschen positivere Schlagzeilen zu berichten gibt, das freut alle Fans von Oliver Glasner. Dann machen wir nochmal eine schnelle Runde. Nils, was hast du uns noch mitgebracht?
Ja, früher war das ja die Kategorie Unsung Hero und jetzt kommt natürlich einer, der durchaus im Madridismo besungen wird. Na, 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 hey Jude. Der aber in der Öffentlichkeit noch ein bisschen, ja, so hinterfragt wird. Warum ist die Torserie von der letzten Hinrunde nicht mehr da? Ist er irgendwie im Formloch? Jude Bellingham hat einfach primär letzte Rückrunde linkes Mittelfeld gespielt, nicht mehr so nah an der Box, auch weil Ancelotti mehr Offensivoptionen hatte und das war auch ein bisschen zu Beginn dieser Saison der Fall, als dann eben neben Vini und Rodrigo dann auch noch dieser eine Franzose aus dem Rasenfunk-Intro eingesetzt wurde. Aber auch das ist jetzt, die letzten Wochen hat sich das ein bisschen geändert. Jude Bellinghams Knoten ist endlich geplatzt. Das war gegen Osasuna, da war ich selbst noch dabei. Da hat er getroffen, jetzt so aus den letzten 7 Spielen 6 Tore und 3 Vorlagen. Und dann hätte er auch noch einen Elfmeter in Liverpool schießen können, auch einen Elfmeter in Bilbao schießen können, aber hat da dem bestimmten Franzosen den Vorzug gelassen. Also was ich sagen will, Jude Bellingham ist eigentlich schon auch das ganze Kalenderjahr gut, weil er sehr viel arbeitet, sehr viel ausstrahlt von der Körpersprache. Auch mal ein bisschen Gegenspieler anschnauzt oder ein bisschen hinterfragt, warum jetzt da der Laufweg oder das Gegenpressing nicht gekommen ist. Also er ist da schon auch extrem ehrgeizig, so kennt man ihn aus der Bundesliga. Aber das wird schon durchaus positiv in positive Energie umgewandelt im Madridismo oder generell auch in der Presse, dass es da nicht zu Polemikas kommt, wie Bellingham schnauzt Güler an, sondern Bellingham spornt Güler an, noch mehr zu machen. Und er hat dann auch das Tor gemacht und bla. Von dem her ist da Bellingham gerade so ein bisschen unbesungen, weil ich glaube, immer noch in der Öffentlichkeit viele denken, ja, das war nur eine Ausnahme seine Hinrunde und jetzt danach ist er nichts mehr bei Real Madrid. Nee, der ist ziemlich viel und jetzt kommen aktuell auch wieder die Torbeteiligungen zurück.
Der wirkte auf mich wahnsinnig überspielt, sowohl schon in Teilen der Rückrunde. Bei der EM hast du es dann in den guten Phasen nicht gesehen, aber in den schlechteren Phasen, und es hing ja wahnsinnig viel an Bellingham bei England bei dieser EM. Und dann kam er ja verletzt da raus. Also eigentlich scheint es für mich eine total logische Entwicklung zu sein. Der braucht ein bisschen Anlaufzeit und jetzt kommt er wieder langsam an sein altes Niveau heran. Aber es gab trotzdem, das habe ich richtig verstanden, schon kritische Stimmen ihm gegenüber.
Nee, also bei Fans eher, die sich dann wundern, warum man keine Tore macht. Und man hat ihn doch geholt, um Tore zu machen. Nee, eben nicht. Er ist halt ein sehr kompletter Mittelfeldspieler, der auch sehr viel arbeitet und kämpft und immer das Trikot irgendwie schmutzig hat. Und was du angesprochen hattest, so überspielt, Verletzung ist auch eine Wahrheit. Bei ihm ist auch wieder so ein bisschen so eine alte Schulterverletzung aufgebrochen. Man sieht bei ihm unter dem Trikot immer so eine schwarze Schutzweste. Also das schleppt er noch ein bisschen mit sich rum. Und trotzdem auch ein zu 90% fitter Bellingham ist aktuell so der beste Madrilene oder in dieser Saison Top 3, weil er, wie gesagt, auch als als einer von wenigen sehr viel Biss zeigt auf dem Platz und nicht immer nur alles so geschehen lässt und einfach auch sehr viel im Pressing wichtig ist, was bei Real ziemlich random ist und wirr, aber er zumindest gibt da immer noch Druck und er hat mittlerweile auch das Glück vom Tor wieder. 9 Torbeteiligungen aus jetzt 7 Spielen ist da kein Zufall.
Aber wirklich.
Soll nicht ganz unwichtig sein, auch für große Spieler, dass sie eine gute, geordnete Vorbereitung haben, um langsam in Form zu kommen.
Amen.
Amen.
Aber wir sind ja immer alle so ungeduldig, wir Beobachtenden. Daniel, was hast du noch in der Eredivisie für uns?
Ich habe was von Arcel Alkmaar mitgebracht, und zwar Sven Meinans. Das ist quasi auch so ein Unsung Hero. Bei Arcel ist es wieder eigentlich unfassbar, was da für Nachwuchsarbeit geleistet wird. Der Fokus liegt so ein bisschen auf Rüben van Bommel, das ist auch der Sohn von Marc van Bommel, oder Kees Smeed zum Beispiel, der echt auch herausragend in den letzten Spiele absolviert hat, auch international, trotz der roten Karte gegen Istanbul. Und er geht so ein bisschen seinen Mannans unter. Der ist Zehner von Haus aus, hat aber mittlerweile, ist er, könnte man sagen, polyvalent, schönes Wort, weil er auch mittlerweile zurückgezogener agiert als Achter. Die letzten beiden Spiele war er Sechser, aber hat es gut gemacht und hat so ein bisschen so typische Box-to-Box-Qualitäten an den Tag gelegt, was sich halt auch an seinen relativ geringen Scoring-Punkten, zeigt. Er hat jetzt 3 Tore. Es ist in 15 Spielen für einen Zehner jetzt nicht unbedingt viel. Aber es ist eben dann auch so wie bei Jude, weil der Gemesser eben nicht nur an diesen Toren gemessen werden sollte, sondern eben auch an der Leistung fürs Team. Und er ist erst 24, ist aber für das Alter auch schon relativ reif. Er ist auch Vizekapitän gewesen, als der etatmäßige Jordi Clasie mal ausgefallen ist, die Binde übernommen. Er hat sich im Interview stützend vor seine Mitspieler gestellt, unter anderem vor Kees Smeed, der diese Gelb-Rote gesehen hat in der EL gegen Istanbul, hat er auch gesagt, ja, kann passieren. Und er übernimmt viel Verantwortung und hat eben sportlich auch andere Qualitäten als nur die reinen Scorerpunkte, weil er eben auch so ein bisschen das Herzstück stellt von AZ, da viele kluge Pässe einleitet. Und im Eishockey hat man ja erst oft diesen Vorlage, ja, diese dritte Vorlage.
Im Fußball ist es der Toni Kroos-Pass.
Genau, der Toni Kroos-Pass. Und Sven Meinans macht sehr viele Toni Kroos-Pässe, die dann eben nicht in der Statistik auftauchen, die aber natürlich auch fürs Kreieren von Torchancen, fürs Einleiten von gefährlichen Aktionen einfach elementar sind. Und da ist er auch ein sehr starker Spieler und ist mit, ja, wie gesagt, seinen 24 Jahren noch jung, noch sehr entwicklungsfähig, aber eben schon auf einem sehr guten Level, weil er sich eben auch anpassen kann, flexibel ist. Ich glaube, rechts außen war er auch schon mal die Saison. Der begleitet im Mittelfeld einfach sehr viel Position und das geht so ein bisschen unter, weil der Fokus bei AZ gerne auf diesen noch jüngeren Talenten liegt, wie Van Bommel oder wie Kees Smeed oder eben auf Parrott, den Stürmer, den ich auch schon mal, ja, glaube ich, angeteasert hatte. Und und deswegen wollte ich mal so ein bisschen das Licht auf Sven Meinans richten.
Schön. Dazu viel AZ-Liebe aus Italien auch rübergeschickt. Ja. Ich sage nur Reinders und Kopp-Meiners.
Oh ja. Guter Exportschlager.
Hätten eine eigene Ligatur mal verdient. Das ist,
ja, allerdings.
Das ist total, also was da rumläuft an Talent, das ist nicht normal. Diese Youth-Sieger-Mannschaft von 22, Max Merding, hört sich an wie ein WWE-Wrestler, aber ist so ein Firmino-Regen. Quarkmann, so quasi der Quarkmann, jungen Typ.
Quarkmann, ja.
Unglaublicher Spieler. Dann gibt's noch den, der ist der krasseste von allen, Masteras. Der ist, glaube ich, erst 17 oder sowas. Also, richtig.
Und das Erstaunliche ist auch, dass die relativ nahtlos, wenn sie in die Profiteam kommen, zu den ersten Herren kommen, funktionieren. Und das ist echt, hat man ja auch nicht immer. Also klar, brauchen die gewisse Zeit, aber so ein Kees Smeed, die hatte man jetzt auch nicht seit längerem auf dem Schirm. Und dann kommt der aber hoch und funktioniert relativ geordnet, macht auch seine Spiele, spielt international und macht das für das Alter schon gut. Und das ist so ein Phänomen, das man bei AZ eigentlich bei sehr, sehr vielen Spielern aus der eigenen Jugend hat. Und das ist ja auch das Geschäftsmodell quasi jetzt endlich von AZ, diese Talente dann eben so verkaufen für viel Geld. Und dieses Geld wird dann eben auch nicht nur auf den Markt investiert, sondern eben auch in Infrastruktur, eben auch in die Nachwuchsakademie. Und das zahlt sich aus. Und es ist für viele auch in der Eredivisie selbst ein Vorbildsverein letztendlich.
Also da werden wir auf jeden Fall noch weitere Unsung Heroes und MVPs und so weiter oder wie auch immer wir es dann nennen werden, diese Kategorie sehen. AZ Alkmaar und Sven Meinerns. Merkt euch den Namen, hier habt ihr ihn vielleicht zum ersten Mal gehört. Christian, worüber möchtest du noch gerne sprechen?
Ich bringe euch noch eine Brüdergeschichte mit und gebe ja ein paar bekannte Beispiele aus Italien, die Inzaghi-Brüder vielleicht, an die sich ein paar noch erinnern. Die Baresi-Brüder wissen vielleicht nicht alle, dass Franco Baresi auch einen Bruder hatte, der auch noch bei Inter gespielt hat. Ist egal, ist die Vergangenheit. Wir gehen jetzt eine Stufe höher, denn ich komme jetzt mit den Espositos-Brüdern vorbei und die sind nicht nur zwei, sondern die sind zu dritt. Und die hatten am vergangenen Sonntag einen ziemlich witzigen Sonntag, denn die drei haben, ich würde sagen, ihr Papa hatte den schönsten Nachmittag, denn die drei haben innerhalb von 45 Minuten 5 Tore erzielt. und zwar fangen wir an, Sebastiano Esposito hat in der Serie A 2 Buden gemacht für Empoli, auswärts bei Hellas. Riesentalent, an dem hat Inter immer noch die Transferrechte, ist zuletzt immer ein bisschen verliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln, aber da ist Inter, wie gesagt, auf den zählen sie womöglich auch noch für die Zukunft. Und dann gehen wir in der Liga drunter, und zwar bei Spezia, die auch Top 3 in der Liga sind, Aufstiegsmitfavorit. Da spielen die anderen zwei Brüder, nämlich Salvatore und Pio. Ja, und die haben halt auch 3 Buden insgesamt gemacht beim 5-0-Sieg. Also, und die Torabfolge war wirklich so, dass innerhalb von 45 Minuten hat der Papa von den Espositos oder die ganze Familie halt 5 Tore bejubeln können. Und zu den zwei Spezialspielern muss man auch noch sagen, Salvatore, das ist der älteste von denen, U21-Nationalspieler, das ist ein Sechser, ganz solider Spieler. Ich glaube, der wird auch demnächst noch serial, glaube ich, eine gewisse Rolle spielen, jetzt vielleicht nicht ganz oben, aber solide. Und Pio, das ist der Jüngste, der ist 18, ist ein Mittelstürmer, ziemlich kantig, bisschen anders als Sebastiano, der technisch sehr, sehr guter ist. Pio bringt viel Physis mit und der ist wirklich nur von Inter ausgeliehen, ist 18 und hat in der Saison schon der Serie B 8 Buden gemacht. Also das ist einer vielleicht auch die nächsten Jahre bei Inter, vielleicht Stürmer Nummer 3, Nummer 4. Also ja, behaltet euch die Espositos im Kopf. Wie gesagt, 5 Tore in 45 Minuten, würde ich auch sagen, nicht unbedingt alltäglich.
Aber wirklich, die Esposito-Brüder, man weiß nicht, ob es eine Folge von Narcos ist oder eben ein Thema in der Ligatur. Oh. Jetzt sind wir uns ganz sicher. Uli, worüber möchtest du noch sprechen?
Ich würde wahrscheinlich noch gerne über Brentford sprechen wollen. Die haben ein ganz normales für sie Ergebnis geholt. Das ist sozusagen sowas wie Tottenham, nur dass es immer gut ausgeht. 4-2 gegen Newcastle, also zumindest gemessen an den Erwartungen. Die sind einfach Neunter in der Saison, haben 31 erzielte Tore und 28 kassierte. Also es passiert einfach immer was, wenn die spielen. Das war schon mal so ähnlich so, nur dass es meistens in die schlechte Richtung ging. Ich hatte die potenziell als einen möglichen Absteiger, wenn die Dinge sich schlecht entwickeln würden. Die haben ja Ivan Toney verloren, was im Nachhinein ein Segen ist. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich habe nicht, also die spielen eigentlich seit Jahren mit dem gleichen Kern, der auch aufgestiegen ist. Die sind alle zusammen älter geworden. Ist aber auch eine schöne Geschichte. Es funktioniert aber. Und warum ich das mache, ist es ein Video, 1,5 Minuten zwar nur lang, rausgekommen. Kann ich dir vielleicht schicken, dann kannst du es vielleicht einfach verlinken. Wo man sieht, wie Thomas Frank die Jungs dann direkt anspricht, wenn er in die Kabine kommt.
Habe ich sogar schon gesehen.
Zeigt diese unglaublich guten kommunikativen Fähigkeiten. Das ist nothing special, was er da macht. Das ist eine ganz normale Ansprache an Team, aber ich habe mir das 3-4 Mal angeschaut, einfach auch nur auf verschiedene Dinge zu achten. A, wie spricht er? Nennt jeden Einzelnen, der gespielt hat, ganz kurz, aber auch die nicht spielen vor allen Dingen. Und man sieht, wenn er dann die einzelnen Spieler nennt, das Lächeln in den Gesichtern, aber vor allen Dingen rundherum auch die, wie sie drauf reagieren und da merkt man irgendwie, dass so Zusammenhalt da und ich würde vieles davon, und das weiß ich auch aus dem Verein heraus, auf die kommunikativen Fähigkeiten des Cheftrainers schicken, der, glaube ich, überdurchschnittlich begabt ist in dem Punkt und auch mit ganz einfachen Worten vieles richtig sagt und das ist wahrscheinlich ein singulärer Grund dafür, dass Brentford da oben steht. Deswegen wollte ich die einfach mal genannt haben.
So schön, Uli, dass du sowas ansprichst, weil da vielleicht hatte ich vorhin vergessen, da kann man Baroni noch mal kurz reinnehmen. Es ist so schön, dass eben auch eine gute Kommunikation aus Trainersicht, wie du sagst, es muss ja kein Zauberwerk sein, aber es ist einfach kommunikativ gut, wie wichtig das ist. Ein Satz noch zu Baroni. Baroni, wie gesagt, er sagt, das ist die Chance meines Lebens mit 61. Der hat vor kurzem auch mal erzählt, er schaut sich jede seiner eigenen Pressekonferenzen nochmal an und lässt die Revue passieren, weil er sagt, Kommunikation sowohl Richtung Außen als auch Journalisten als auch teamintern, als auch seine Ansprachen schaut er sich nochmal an, ist halt einfach unfassbar wichtig. Und da, das ist so schön, wenn ich das höre eben, weil das es halt auch Trainer gibt, die auch dem Bereich, die wissen, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Und nochmal, da reden wir jetzt nicht von Zauberei oder du musst da nicht jede Woche die Ansprache des Lebens halten, sondern du musst einfach das Ganze gut empathisch machen. Und Baroni passt halt auch genau in die Riege rein, weil er sich einfach Gedanken dazu macht und das Ganze halt als wichtiges Thema auserkoren hat. Deswegen, sorry dazu, das passt da wunderbar rein. Sehr schön, dass man sowas hört. Ja.
Und in diesem Video, da siehst du vor allem die Wertschätzung für die Spieler, auch für die Spieler, die nicht gespielt haben, also dass er darauf eingeht. Und ganz ehrlich, ein Typ, der in der Premier League-Kabine steht und in einem leichten Akzent seine Spieler lobt und sich das anfühlt wie eine Familie, ich hatte so harte Ted Lasso-Vibes, dass es...
Also, jetzt kommt, du sagst nicht Jürgen Klopp oder so.
Nein, ey, komplett anders. Der hat ja vorher nicht irgendwie dem Schiedsrichterassistenten den Kopf abgebissen. Das ist.
Das stimmt sogar.
Also, und ich habe noch ein anderes Video neulich von Thomas Frank gesehen. Da hat er einfach darüber gesprochen, warum Distanzschüsse keinen Sinn ergeben, eben Expected Goals-Werte, wie man sie vorbereiten kann und so weiter und so fort. Auch ganz ruhig, das war jetzt nichts Besonderes, das war jetzt auch inhaltlich nicht so, dass man sich gedacht hat, oh, das habe ich ja noch nie gehört im Fußball, aber einfach die Art und Weise, wie er das auf Augenhöhe mit dem Experten im Studio besprochen hat und aber auch selber jetzt nicht so getan hat, als ob er hier gerade Herrschaftswissen verteilt, hat mich auch
abgeholt. Ich habe das hier eh mal erzählt, wir waren kurz vor der Pandemie in England, haben damals Gott sei Dank noch das alte Stadion gesehen und haben da Thomas Frank auch sprechen können, weil er aber auf uns zukam, also mein Bruder und mich, meine ich damit. Wir haben einfach sozusagen zwei Zweitligaspiele geguckt damals, unter der Woche, sind dahin und ich habe ihm irgendeine Frage gestellt, da waren die schon so im Fringe-Aufstiegsrennen mit dabei und habe ihm eine Frage gestellt und haben wir uns dann um den Begriff Athletik und Dynamik gestritten und er wollte meine Definition von Athletik haben, dann habe ich ihm die gegeben und gesagt, würde nicht sagen, dass wir das athletischste Team der Liga sind, aber das dynamischste. Und dann der hat auf dieser Frage in 5 Minuten rumgeritten, hat ihm totalen Spaß gemacht und dann kommt er nach, also ist da damals in dem alten Stadion bei Brentford, das ist jetzt kein Pressekonferenzraum, sondern das war halt so das Sportheim von denen. Und dann ist er halt da so reingebeten worden. Marcelo Bielsa im Übrigen war sein Gegner damals gegen Leeds und Marcelo Bielsa kam halt mit seiner Entourage da rein, mit Übersetzer und so weiter und hat halt niemanden angeschaut in dem ganzen Raum. Wir saßen alle so da, also vor der Pandemie, muss man auch noch mal wissen, war im Nachhinein ein besonders behagliches Gefühl und da saßen wir alle so da und Marcelo Bielsa hat halt seine 3 Fragen, die er halt machen musste und ist dann abgezogen. Ich habe es echt versucht, aber keine Chance. Und bei Thomas Frank war es so, der hat sich halt Zeit genommen, hat jeden Einzelnen so mehr oder weniger begrüßt. Der kannte halt die ganzen anderen Typen da so und kannte halt auch so ungefähr die Fragen, die kamen und dann kam halt meine. Und dann sind wir draußen gestanden, die Mixed Zone war hinter so einem Bauzaun und wir haben halt noch ein paar Leute gewartet und irgendwann kommt der auf uns zu und sagt, Jungs, wer seid denn ihr eigentlich? Und das ist halt einfach der Cheftrainer, ne? Und dann habe ich gesagt so, ja, wieso denn? Ja, weil so eine Frage hat er noch nie gehört. Die meisten wollen halt nur wissen, Verletzungen und so Zeugs. Und dann hat er uns die Hand geschüttelt, ne, und gesagt so, ja, Deutschland, er spricht auch ein bisschen Deutsch, hat dann so 2, 3 Brocken halt raus und dann haben wir so 5 Minuten noch geredet und dann ist er weitergegangen. Da hast du schon gemerkt, der ist irgendwie anders. Ist special. In dem Punkt wenigstens, also Himmelswillen.
Und da kann man auch Schulter am Schulter im Pressekonferenzraum sitzen und sich das sehr gerne anhören. Jetzt machen wir noch eine ganz schnelle Runde, dass wir nicht zu sehr über euer Zeitbudget drüber gehen. Nies, ich will jetzt nicht sagen, du hast 30 Sekunden. Nee, Quatsch. Was ist denn jetzt das Thema?
Schaffe ich. Es ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass jetzt mehr und mehr Langzeitpatienten in La Liga zurückkehren. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen einen Gavi bei Barca, der zurück ist. Jetzt Ronald Araujo stand wieder im Kader. David Alaba teilweise schon im Mannschaftstraining, auch wenn der wohl erst im Januar wieder eingesetzt wird. Und da gab es jetzt auch am Wochenende ein schönes Comeback bei Betis. Das war Isco, der hat wegen Wadenbeinbruch lange gefehlt. Und ja, La Liga ist natürlich auch von schweren Verletzungen nicht gefeit. Ne? Auch Dani Carvajal, Eder Militao und noch viele andere Kreuzbandrisse gibt ist da, aber es ist auch dann immer wieder mal zu schön zu sehen, dass es dann eben auch zu den erhofften Comebacks kommt. Und da habe ich jetzt natürlich auch viele vergessen, die da auch verletzt sind, aber das ist eine nette Entwicklung und bin gespannt, wer jetzt als nächstes eine nette Geschichte noch raushauen kann. Wie hat man die Reihenfolge? Jetzt kam als nächstes Daniel, oder?
Genau. Ich mache noch ganz schnell zwei schnelle Themen. Das eine ist der Europa-Blues von PSVs zurück, der Europa-Mythos. In der Liga dominieren sie eigentlich alles, haben jetzt 6-1 gegen Twente gewonnen und gegen Brest ist es mir unerklärlich, wie das verloren gegangen sein konnte. Die erste Halbzeit hatten sie unglaublich viele Chancen, in der zweiten Halbzeit war es da nicht mehr ganz so gut. Und das ist halt oft so ein Thema in der Eredivisie, dass die vor allem PSV Eindhoven in der Liga alles dominiert und dann gegen vermeintlich auf dem Papier in etwa gleichwertige Gegner, wo man sagen muss, dass Brest natürlich eine herausragende Saison spielt in der Champions League, dass es da eben nicht läuft. Und oft kriegen sie diesen Boschball nicht auf den Rasen. Jetzt am Dienstag eigentlich schon. Und trotzdem hatten sie einfach unglaublichen Chancenwucher, was sehr untypisch ist für PSV. Und das eigentliche, sag mal, Highlight oder Lowlight, wie man möchte, kam dann nämlich im Anschluss, nämlich auch Stichwort Kommunikation des Trainers, der öffentlich dann sehr ungehalten war und gesagt hat, das war das schlechteste Spiel, seitdem er dort Trainer ist. Seit der ersten Sekunde hätte ihm nichts gefallen an diesem Spiel, wo ich sage, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Peter Bosch war sehr ungehalten und das ist einfach so ein bisschen so ein Mysterium in der Eredivisie, diese Unfähigkeit von BSW, sage ich mal, dieses Unglück in der ECL einfach so aufzutreten, eben nicht wie in der Liga. Und das zweite kurze Ding als schöner Rauschmeister der Eredivisie hatten wir ja zu Beginn das traurige Thema mit dem Sponsornamen ab der kommenden Saison der Liga. Aber es gibt auch eine gute Nachricht für alle TraditionalistInnen, nämlich das alte Ajax-Logo kehrt zurück ab nächster Saison. Verabschiedet man sich von diesem sehr abstrakten Logo der letzten Jahre und geht zurück zu dem alten Logo, was bis zu den 90er Jahren auf der Brust hing, war auch ein großer Wunsch der Fans und es ist im Prinzip auch zum 125. Jubiläum von Ajax, was sie nächstes Jahr feiern, der Anlass und das wird aber dauerhaft dann wieder auf den Trikots zu sehen sein. Das ist ein schöner Abschluss, finde ich.
Aber wirklich, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr das mal kurz hier in Eigenregie weitergemacht habt. Ich erzähle euch nach der Sendung, was hier gerade rauskam. Christian, welches Thema hast du noch dabei?
Ja, ich bringe noch eins. Wir sind ja nicht mehr so weit von Weihnachten entfernt. Dann bringe ich vielleicht eine kleine Geschichte mit, die ein bisschen herzerwärmt ist mit Fußball. In Rom, das ist eine Geschichte, die hat sich, war ziemlich medial begleitet. 2019 war da ein Unfall, wo ein älterer Herr ins Koma gefallen ist, quasi als Autounfall. Und der hat dann, also den konnte sie aus dem Koma wieder sozusagen hervorholen, aber der hat einfach 39 Jahre seines Lebens sozusagen, war nicht mehr präsent. Also er ist 2019 ins Koma gefallen und das Letzte, was er sich erinnern konnte, war irgendwie ein Märztag 1980. Und warum konnte er sich an den erinnern? Weil er ein großer Roma-Fan war und die Roma war damals in der Saison halt gut noch im Rennen. Und das war somit sein letzter Moment, den er sich erinnern konnte quasi. Und er hat dann, also es ist wirklich eine ganz berührende Geschichte, weil da kam dann zum Beispiel, als er aus dem Koma wacht ist, kam seine Frau ans Bett und er hat gemeint, das kann nicht meine Frau sein, ich bin ja mit einer 19-Jährigen verlobt und wir sollten eigentlich in ein paar Monaten heiraten und das war aber seine Frau. Er hat auch seinen Sohn nicht erkannt, weil sein Sohn erst später geboren ist und so, lange Rede, kurzer Sinn, das zur Einleitung und die Roma hat das jetzt zum Anlass genommen, weil er halt eben diesen tiefen Bezug hatte, ihn einzuladen, hat mit Ruggero Rizzitelli, den ja vielleicht auch noch ein paar aus Deutschland kennen, genau, ehemaliger Bayern-Stürmer, der hat sich die Zeit genommen und hat ihn ja durch Trigoria geführt, durchs Roma-Zentrum. Und da wurden halt immer wieder quasi so kleine Fragmente, an die konnte er sich erinnern. Ah ja, das war ja die Bartolomeo, damals der Roma-Kapitän, wenn er Bilder gesehen hat. Und zum Beispiel, er hat dann Bilder gesehen von Francesco Totti und er kannte Francesco Totti nicht, weil er eben, wie gesagt, von 1980 bis 2019 sozusagen, seine ganze Erinnerung weg sind. Also wirklich berührend. Die Roma hat das halt auf Social Media auch begleitet. Und der ältere Herr, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hat halt echt gesagt, was schön ist, er hat gesagt, er kann sich wirklich immer noch das meiste nicht erinnern, aber sie haben viel mit Psychologen jetzt in den letzten Jahren gearbeitet und so gewisse Fragmente sind, kommen wieder, Kleinigkeiten, und einige davon sind halt mit der Roma verbunden, deswegen vielleicht eine schöne kleine Weihnachtsgeschichte, mhm, dass der Fußball halt eben manchmal auch in so, ja, bei so schweren Schicksalen dann halt auch einen kleinen Grund liefern kann, um was zum Positiveren zu bewegen.
Es ist nicht komplett das gleiche Thema, aber artverwandt, und ich möchte die Botschaft kurz raussenden. Wenn wir über solche Erinnerungslücken und eben zum Beispiel auch Demenz sprechen, dann ist der Fußball nachgewiesenermaßen tatsächlich etwas, was oft Menschen helfen kann, die an Demenz erkrankt sind, sich wieder an Dinge zu erinnern, was ja auch ein Stück Teilhabe am Leben bedeutet. Deswegen, es gab dazu schon Studien, irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das im Rasenfunk auch schon mal kurz angesprochen, mit dass eben genau das ist, dass eben gerade Fußball Fans, die an Demenz erkranken, dadurch eben ein bisschen Teilhabe erfahren und sich eben wieder an Dinge erinnern, die vorher im Nebel verschwunden waren. Und es gibt verschiedene Vereine, ich habe es jetzt hier über eine schnelle Recherche gerade beim FC Bayern zum Beispiel gefunden, die sogenannte Erinnerungskoffer anbieten. Das heißt, wenn ihr eben in eurem Umfeld Demenzerkrankte oder an anderen ähnlichen Erkrankungen leidende Menschen in eurem Umfeld habt, dann informiert euch da mal was, ob es da vielleicht was gibt. Wenn das eben Fußballfans sind, dann kann man eben diese Erinnerungskoffer dann sich ausleihen auf eine Art und Weise und eben damit ein paar schöne Stunden vielleicht verbringen, wieder mit den Betroffenen. Deswegen wollte ich das hier kurz ansprechen. Ich verlinke jetzt mal das, was ich dazu gefunden habe, aber dass der Fußball da eine große Rolle spielen kann, ist absolut schon nachgewiesen, und das sollte man vielleicht auf dem Schirm haben, wenn es einen leider dann vielleicht im Umfeld betrifft. Also, sehr schöner Hinweis. Vielen Dank, Christian. So, ja, dann gehen wir noch ein letztes Mal nach England. Uli, was hast du für uns?
Nichts Neues, aber er muss einfach genannt werden, hinten raus in dem Jahr, Cole Palmer ist eine Sensation. Deswegen, bitte, Kudos to him, hat die meisten Torbeteiligungen für Chelsea in einem Kalenderjahr, Jimmy Floyd Hasselbaink abgelenkt, auch deswegen mache ich es, bin ich ganz ehrlich, dass der Name auch mal hier fällt. Es ist einfach Wahnsinn. Cole Palmer ist wahrscheinlich das nächste am sportlichen Cristiano Ronaldo, was wir je gesehen haben, weil der einfach manchmal den Ball packt und Dinge ermöglicht, von denen du denkst, es geht nicht. Und der reißt das Spiel so an sich, hat ist dieser Name Cold Palmer, oder inzwischen finde ich viel besser, ist Karma oder Calma, auch Spanisch, ne? Das ist wirklich so. Der steht halt einfach da, kann das Spiel drehen gegen Tottenham und macht halt logisch einen Panenka. Ist klar. Mhm. Und dann auch danach, ne, ist jetzt dann nicht so, dass er sich einen grinst oder so, sondern geht halt einfach stoisch weiter und macht halt weiter sein Ding. Ist wirklich ein fantastischer Fußballer. Deswegen, und auch Chelsea jetzt im Moment Zweiter. Es gibt jetzt die Diskussion in England, ist Chelsea zurück oder nicht? Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen wollen. Wahrscheinlich wird Chelsea nie wieder zurückkommen in der Art und Weise, wie wir sie kannten, sondern eben auf ihre Art und Weise. Aber für Platz 2 hat Cole Palmer große Verantwortung.
Uli, in die Richtung, demnächst bitte auch mal ein bisschen mehr zu Chelsea, auch zu Enzo Maresca. Habe jetzt auch vieles aus Italien mitbekommen dazu. Also ich glaube auch spannend, weil ich glaube, ja, der hat da auch einiges in eine gute Bahn gelenkt, was bei Chelsea in den letzten Jahren nicht selbstverständlich war.
Es ist unglaublich. Also Maresca habe ich als einen der Top 5 Trainer der Liga im Moment. Also sieht von Spiel zu Spiel besser aus. Und wie du sagst, auch da ein kommunikativer Aspekt. Der macht es zwar eher auf eisige Art und Weise, aber das ist wahrscheinlich genau das, was die gebraucht haben bei Chelsea, dass der einfach mal sagt, komm, Schluss jetzt mit der Show hier. Ich hole mir jetzt mal die 24 Leute, die ich brauche, und der Rest, von denen will ich auch nie wieder irgendwas
von
hören.
Von den 52.
Ja, genau. Der andere Bus, dem hat man einfach im Navigationssystem was Falsches eingestellt.
Hilft dem noch rüber, rückwärts einparken und dann genau. Los. Trainingsgruppe 2 und 3 sind wir, Leute. Ja. Also Schluss mit der Show. Schluss mit der Show ist jetzt tatsächlich auch an dieser Stelle, und sofern nicht noch irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, wahrscheinlich auch mit der internationalen Ligatur. In diesem Sinne danke ich euch vieren stellvertretend für alle Gäste, die wir in diesem Jahr hatten. Es hat ganz fantastisch viel Spaß gemacht, nach dem Feedback, was ich bekommen habe, auch den Hörerinnen und Hörern. Also ganz herzlichen Dank stellvertretend für alle anderen an Uli Hebel, an Nils Kern, an Christian Bernhard und Daniel Zander. Top-Verstärkung. Mega cool, dass wir jetzt immer mal wieder auch die Niederlande mit dabei haben. Und wenn ich sehe, wie da auch die anderen aufblühen, wenn über Alkmaar gesprochen wird, da denke ich mir schon, meine Güte, was haben wir liegen lassen in den vergangenen Jahren? Aber jetzt ist es ja da. Also danke euch vielen. Schön, dass ihr mit dabei wart.
Gerne, danke.
Danke.
Danke auch. Schöne Weihnachtszeit noch.
Oh ja, die wünsche ich allen anderen auch bei schöner Wärme in der eigenen Bleibe. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Und ihr wisst ja, alles hier ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Till, Seppel, Seba, bei Hossa77, bei Florian, bei Turboris und bei Thomas Marx. rasenfunk.de/supportersclub. Jeder Betrag hilft und es geht auch etwas an unsere Gäste. Vielen herzlichen Dank, dass ihr die Ligatour in diesem Jahr so fleißig gehört habt. Empfehlt uns sehr gerne weiter, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.